unseren Lob, unseren Dank gehört. Wir wollen dich preisen. Und unser Lob und Dank soll dich erreichen, allmächtiger Gott. Halleluja, Halleluja. Gelobt seist du, gepriesen seist du, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Halleluja, Halleluja. Wir singen weiter.
Gebt Gott die Ehre. Preist den Herrn. O Vater, ich bete dich an. Jesus, ich bete dich an. Herr, ich preise dein Werk, das du für uns vollbracht hast auf Golgatha. Herr, ich rühme deine Gnade, deine Barmherzigkeit. Ich rühme deine Treue. Dein Blut, o Herr, hat mich erlöst, hat uns erlöst. Und wir sind freigekauft, nicht mit Gold und Silber, nicht mit dem Mammon, sondern mit deinem teuren Blut, Herr Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. O Paramashika Larabintela so. Und wenn alles in dieser Welt jetzt zusammenbricht, Herr, dann wissen wir sind ganz anders erlöst. Wir werden ganz anders versorgt. Wir werden ganz anders geführt als auf irdischer, natürlicher, menschlicher Basis. Herr, wir haben eine göttliche Basis und darauf bauen wir heute Abend. Halleluja, Halleluja. Dich, wir rühmen dich. Die Herren dieser Welt gehen oder müssen gehen, werden gehen. Unser Herr kommt. Halleluja. Wir beten dich jetzt an. Wir preisen dich. Majestät. Halleluja. Wir sagen zusammen Amen. Amen. Majestät. Lass uns Platz nehmen. Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Maranatha. Halleluja. Es haben sich die ersten Christen gegrüßt. Und so grüßen wir uns auch heute Abend. Alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Majestät, Majestät, herrliche Majestät. Heute Abend habe ich ein prophetisches Thema. Ich lege meine Themen ja langfristig vor, so ist es egal. Ich weiß, es kommt, was Gott gesagt hat. Und das ist gerade so mit Crash, gerade heute so aktuell ist, in diesen Tagen, so das konnte ich vor einem oder zwei Monaten nicht riechen. Aber Gott hat den Riecher. Gott weiß es, es ist ein prophetisches Thema und ich heute Abend betrachte ich also auch ein prophetisches Thema. Ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema. Der große Crash hat bereits begonnen. Aber bevor ich auf diese Themen eingehe, möchte ich noch hinweisen, wir haben morgen ein ganz tolles Thema. Ich möchte euch dazu einladen. Schau nicht ängstlich in deine Zukunft. Ich werde dieses Wochenende auch noch prophetische Themen behandeln. Also, weißt du, wenn du das alles so siehst und hörst und beobachtest, dann kriegst du richtig Angst. Aber der Herr hat gesagt, fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da kann passieren, was da will. Du hast einen starken Heiland bei dir. Aber du musst es wissen, dass du ihm gehörst. So, das ist wichtig. Wie werde ich angstfrei? Wie werde ich die Angst los? In der Welt habt ihr Angst. Da musst du Angst haben. Also wenn du die Zukunft der Zeit erkennst, ich habe letzten Freitag ein prophetisches Thema gehabt, Russland. Ein Thema, das ist aktuell und wird immer aktueller. Und es wird so aktuell, dass es auch uns betrifft. Und du sagst, ja, das geht mir nichts an. Königsberg ist nur 800 Kilometer weg von hier. Und dort werden Atomraketen stehen. Und der Westen wird in ein Spannungsfeld hineinkommen. Und da wirst du dich noch ganz schön wundern. Die Welt wird sich noch wundern, was in den nächsten Tagen alles passiert. Aber das ist gesagt worden, Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen. Amos 3, Vers 7. So, und ich würde auch nie glauben, was andere falsche Propheten sagen. Weißt du, die falschen Propheten sagen, es wird alles gut, es wird besser. Ich kriege so viel Post von Amerika, von so falschen Propheten. Weißt du, Amerika, die Wall Street wird wieder voll mit Gold sein und Gott wird sie mächtig segnen. Amerika dankt ab. Amerika geht bergab. Amerika wird bald, wenn sie nicht aufpassen und Buße tun, dritte Weltland. So, das nur nebenbei. Also glaubt nicht, so wie in der Bibel, da gab es viele falsche Propheten. Da war nur einer, Elia oder Micha. Und die haben geweissagt und die haben sich nicht angepasst an den Trend der Zeit oder so, wie es Leute sich gewünscht haben. Falsche Propheten reden immer den Leuten nach dem Mund. Und wenn ich heute auch dieses Thema über das Geld, das Thema behandle, mich interessieren weder Juden, mich interessieren weder Amerikaner, mich interessieren weder Deutsche noch sonst was, ich bringe Gottes Wort. Und das, was Gott mir gesagt hat zu bringen, das werde ich bringen. So, und mich interessiert nicht, was Leute denken, sondern mich interessiert, was Gott denkt. Was Gott durch seinen Heiligen Geist seinen Knechten offenbart. So, und Gott hat mir einige Sachen gezeigt und ich entdecke es jetzt. Ich habe vor Jahren mal 40 Tage gefastet, ich faste ja regelmäßig 40 Tage oder 20 Tage, 28 Tage, je nachdem, wie viel Lust und Laune ich habe. Und da hat Gott mir so viele Dinge gezeigt und jetzt erst erfüllt sich oder beginnt sich das abzuzeichnen. Ich habe oft gefragt, damals vor Jahren, Herr, wann soll das alles passieren? Und der Herr hat zu mir gesagt, du wirst alles sehen und du wirst alles aufschreiben und du wirst es noch verkündigen und sagen. Ich habe gedacht, das wird nie kommen und es hat so ausgesehen, als wenn es nie kommen würde. Und ich wäre froh gewesen, dass vieles, was Gott mir gezeigt hat, nicht kommen würde. Aber Gott sagte, mach dich bereit und Gott hat mir auch den Ausweg gezeigt und mich hier behalten und solange Gott mich hier behält, wird es mir nicht schlecht gehen. Also ich weiß, Gott wird mich durchbringen. Und er hat zu mir gesagt, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Also darauf verlasse ich mich und dass Gott gesagt hat, auch der Gerechte wird nicht um sein Brot betteln. Also egal was kommt, wenn du Gott gehorchst und das tust, was er sagt, wirst du nicht um Brot betteln. Aber wehe dir, wenn du nicht das tust, was er sagt. Okay, was das auch immer heißt. Am Sonntag wird das Thema sein, Sorge nicht um dein Leben. Auch wieder prophetisch, ich werde also über Sorge was sagen, aber ich werde auch von dem, was Gott uns gezeigt hat, also was einem Angst und Bange macht. Weißt du, was werden wir essen? Womit werden wir uns kleiden? Ich sag dir, wenn du keinen Glauben an Gott hast, schaff dir Kerzen an, schaff dir Wasser an, schaff dir Mehl an, schaff dir Öl an, damit du in Sicherheit leben kannst. Schaff dir diese Dinge an, die wirst du vielleicht noch brauchen. Und dass du Reservekanister zu Hause in der Garage hast, damit du überhaupt noch aus dem Haus kommst oder fliehen kannst. Denn in der Bibel heißt es, bittet, und das ist, was wir als Kinder Gottes haben, Matthäus 24, bittet, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Also wenn es kalt ist, das ist am schlimmsten zu fliehen. Wenn nichts wächst, wenn du keinen Unterschlupf finden kannst, dann zu sagen, es warm ist, kannst du noch in einem Schuppen unterwegs irgendwo übernachten. Aber wenn es nichts mehr gibt oder kalt ist oder am Feiertag alles zu ist, mir ist mal passiert, ich bin unten in Südfrankreich und ich habe einfach Brot vergessen einzukaufen im Wohnwagen oder für meinen Wohnwagen. Und ach, unterwegs gibt es so viel Bäcker. Und dann, es war 15. August, das werde ich nie vergessen, Maria Himmelfahrt. Und ich fahre ganz Frankreich durch bis nach Elsass. Und dann steht ein Bäcker, bei mir gibt es Brot. Ich bin evangelisch, bei mir gibt es Brot. Ein Bäcker. Und da waren alle Touristen, sind bei dem eingekehrt, die wollten alle Brot haben. Die waren alle solche Schlafmützen, die nicht aufgepasst haben, was für ein Termin das ist. Alles war zu. Die waren alle auf Prozession oder auf irgendeinen Marsch. Und Maria Himmelfahrt. Durch ganz Frankreich bis nach Elsass, um Brot zu kriegen. Du wirst suchen und du wirst nicht kriegen. Also ich weiß, was das bedeutet. Dann am Sonntagabend, jetzt diese Woche, 5. und Montag, den 6. Abend, also Oktober, haben wir ein Glaubensseminar. Kate Jenkins aus Nottingham wird kommen, ist es in England, da wo Robin Hood herkommt, ist aus dieser Stadt, dort arbeitet er und hat einen ganz tollen Dienst. Also er ist ein Bibellehrer und Seelsorger und hat ein Thema, ich denke, dieses Thema wird uns alle angehen, ist auch wichtig, passt auch in diesem ganzen Kontext. Wie höre ich die Stimme Gottes? Wie werde ich vom Geist geleitet? Und er wird mit vielen Zeugnissen berichten und begründen und beweisen, wie man auf Gott hört und wie Gott persönlich einen durchführt, wenn man auf ihn hört. Meine Schafe hören meine Stimme. Es ist ganz arg wichtig, dass du ein Schaf Jesu Christi bist, dass du zu seiner Herde gehörst, nicht zu einer Kirche, sondern zu der Herde Jesu Christi, zur Familie Gottes. Und Gott wird seine Kinder leiten. Und so ist auch mein Thema heute über diesen Crash. Es hat begonnen. Meines Erachtens läuft es schon seit 2007. Diese Krise, was wir jetzt gerade erleben, hat einen historischen Ausmaß und bedroht alles, bedroht dein Vermögen, dein Gespartes. Und ich sage euch eines, Leute, die hier bei der Citibank Geld angelegt haben, ich habe in einem Radio Interviews gehört, ich habe gedacht, das gibt's nicht, Citibank. Leute, da sind Rentner um ihr ganzes Vermögen geprellt worden, die plärren und heulen. Und da waren Berater, ja, in Deutschland lohnt sich nicht, das Geld anzulegen, in Amerika ist dein Geld sicherer. Du siehst, und gerade die Banken, wo Citibank angelegt hat, das Geld in Amerika, die Leute sind jetzt pleite, können nicht mehr in Urlaub fahren, gar nichts mehr. Das ganze Vermögen ist verspielt. Hättest es lieber in eine Spielbank gebracht, vielleicht hättest du was gewonnen. So, nein, tatsächlich. Aber du siehst, falsche Berater. Du musst hören, mit wem du zu tun hast, auch geschäftlich, und nicht auf jeden Deppen glauben. Und deshalb, gesegnet ist der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Du musst aufpassen, mit wem und wem du dein Geld anvertraust. So, Experten sprechen heute nicht nur von einer Rezession, sondern wirklich von einer Katastrophe. Und zwar historische Dimension. Und das, was jetzt passiert, in diesem Jahr passiert alle 70 Jahre. Ich habe das nicht geglaubt. Aber ich habe einfach gesagt, gut, ich will die 70 Jahre mal gucken in der Geschichte. Also der letzte Crash war 1929, dieser große Bankcrash, diese Depression. Und meistens gehen dann Kriege und Revolutionen oder Reformen damit zusammen. Der nächste oder weiter unten, dann war 1859, 70 Jahre zurück, da war der amerikanische Bürgerkrieg, deutsch-dänische Krieg, und da ging es auch ums Geld und Wirtschaft. Und das lag auch alles im Eimer. Weiter zurück, 1789, da war die französische Revolution, die Abschaffung der Feudalherrschaft und so weiter. Auch revolutionäre wirtschaftliche Umbrüche hat es mit Geld. Damals, muss man noch eines vorausschicken, hat nicht diese Dimension gehabt wie es heute. Da war die Vernetzung, die Globalisierung war noch nicht so weit, wie es heute ist. Und auch das 1929, das war noch harmlos, dieser Crash von 1929 war so harmlos, es war zwar sehr schlimm, aber die Leute haben noch einen Garten gehabt, die Leute waren noch nicht so vernetzt mit Strom und diese Sachzwänge, Müllabfuhr, Elektrizitätswerke, da konnte man noch seinen Brunnen noch zu Hause Wasser schöpfen. Da müssen nur die Banken dem Aldi den Geldhahn zudrehen. Und Aldi handelt mit Kredit. Da wird die Ware angeliefert, 4 Wochen später wird bezahlt. Aldi lebt nicht von dem, was die Leute beim Kauf verdienen und andere Geschäfte auch, Supermärkte auch. Diese Billig-Supermärkte, die arbeiten immer mit Kredit. Die müssen nur dem Aldi den Geldhahn zudrehen. Und plötzlich sind alle Regale leer. So, die Leute werden sich noch wundern, was da alles passiert, also was geschieht. Und dann gehe ich zurück, 1719, da war der große nordische Krieg, da wurden die europäischen Mächte, Großmächte verschoben, also die ganze Verschiebung, grundlegende Verschiebung der europäischen Mächte. 1649, 70 Jahre weiter zurück, Ende des 30-jährigen Kriegs, Deutschland war in Schutt und Asche, in Haufen kleinen Staaten, und zu der Zeit gab es noch 22 weitere Kriege. Und gerade in dieser Zeit, 70 Jahre zurück und 1579, da war die Vertreibung der Hugenotten, die Bartholomäusnacht, und ihr wisst ja, was da passierte, da ist Frankreich verödet, als man dann die Hugenotten vertrieb und in das Landes verwiesen worden, und dann ist Frankreich sich nicht mehr davon erholt, von diesem Schock, diesem Bartholomäusnacht und dann, was damit alles folgte und was passierte. Also wir stehen vor einer der schwersten Wirtschaftskrisen seit 70 Jahren. Lassen wir mal das so in den Raum stehen. Es wird zu einem Absturz der Wirtschaft führen. Der deutsche Bankchef Ackermann, und da müsst ihr ja wissen eigentlich, er sagt, ich sehe einen gigantischen Finanztsunami kommen. Und das sagt die Deutsche Bank, der Boss der Deutschen Bank, auf uns zurasen. Es wird unzählige Unternehmen, die auf Kredite angewiesen sind, vernichten. Also, das Fundament der Weltwirtschaft wird weggeschwemmt. Deshalb die Leute, die auf Sand gebaut haben. In Amerika verschwand gerade diese Tage die viertgrößte Bank, die Wachovia Bank. Und es geht also bergab, jetzt unsere europäische Räte, die versuchen, die Hypo Real Estate Bank zu stützen. Damit hängen noch viele andere Banken in Europa zusammen. Schon vor einigen Monaten konnte man die Sachsen-LB zum Verkauf, war es ausgeschrieben und so weiter. Und dann geht man weiter, wenn man anguckt, die ganzen Landesbanken, Bayern-LB oder Hessen-Nordbank und so weiter. Und Verluste waren von 1,4 Milliarden Euro. So, das sind Signale, auf die sollte man achten. Es kommt nicht alles auf einmal mit einem Schlag, aber es kommt und es kann niemand verhindern. Und weitere Banken in USA und auch in Europa, das ist alles in der Spannung. Die Bombe der Inflation tickt und weltweit haben die Gelddruckmaschinen Hochkonjunktur. Es wird nur noch Papier gedruckt. Und ich sage euch nachher auch warum, denn das hat auch etwas zu tun nachher mit was kommen wir als nächstes. So, und in USA, ich kriege so viel Post von Geschwister, bitte, mein Haus steht zum Verkauf, aber ich habe keine Käufer, keiner will kaufen, weil niemand Geld hat. Wir haben also dramatischen Anstieg der Inflation weltweit, Zinsen werden erhöht, die Wirtschaft stagniert und Zinsenerhöhungen sind Gift für die Börsen und Weltwirtschaft. Und stell dir mal vor, und jetzt möchte ich nur, dass du deine Fantasie walten lässt. Deutschland ginge pleite. Du sagst unvorstellbar. Nein. Weißt du, das ist alles Schmarrn, was dir die Leute erzählen. Die Wahrheit ist, Deutschland ist bereits am Ende. Die wird nicht mehr pleite gehen, Deutschland ist bereits am Ende. Und in absehbarer Zeit wird es Deutschland in dieser Form, wie du sie heute kennst, nicht mehr geben. Das ist nur noch alles, was wir hier erleben, Konkursverschleppung. Ich sage das mal so drastisch, damit die Leute aufwachen auch. Erste deutsche Großunternehmer, bei denen läuten schon die Alarmglocken, und zwar zuletzt diese Tage, also heute Morgen. Porsche ist alle unser Börsenliebling, Porsche und so weiter, war scheinbar unangreifbar und hat soeben drastische oder dramatische Kurseinschüsse in den USA hinnehmen müssen. Und in den USA bisher Porsches wichtigster Absatzmarkt, hat hier in diesem Jahr über 10% Umsatz verloren bereits. Also ist es beim Absteigen, also das deutsche Lieblingskind. Wir befinden uns im Kampf von Mächte. Finstere Mächte wollen die Welt beherrschen, Gott lässt es nicht zu. Wo wir drin stecken, wir stecken in einem Kampf zwischen Licht und Finsternis. Die Börsen, die Banken, die Bibel sagt uns, und ich werde dieses Thema ein bisschen aufarbeiten, ihr könnt nicht Gott und Mammon zur gleichen Zeit dienen. Die Welt kann nicht Gott beherrschen oder Mammon. Entweder beherrscht Mammon die Welt oder beherrscht Gott die Welt. Fünf Mächte beherrschten die Welt bisher. Das war zuerst ganz am Anfang Religion, die Leute beteten aus Furcht vor Naturgewalten. Dann war Philosophie, dann war Sport, Kunst und so weiter. Dann war Leibesertüchtigung. Die Geschichte hindurch, in der Geschichte hindurch, Kunst und so weiter. Dann war das Militär, was die Welt beherrschte. Und jetzt Geld beherrscht alles. Beherrscht Religion, beherrscht Kunst, beherrscht Philosophie, beherrscht Militär. Läuft nichts, ohne Geld läuft nichts. Medizin, nichts läuft ohne Geld. Krankenhäuser schließen, weil sie kein Geld haben. So. Ein US-Analyst hat herausgefunden, die Wirtschaftsleistung und Börsenkurse hängen direkt mit der Bevölkerungsentwicklung zusammen. Da können die Leute machen, was sie wollen, beten so viel sie wollen. Jeder Jahrgang ist mit etwa 46 Jahren produktiv. So, 46 Jahre. Und dann beginnen die Aktien abzufallen und so weiter. Und je größer ein Jahrgang ist, desto besser läuft die Wirtschaft und desto besser läuft die Börse. Und wir haben den Pillenknick in den 60er Jahren gehabt, diesen Babyboom, wo praktisch die Leute keine Kinder mehr wollten oder was weiß ich. Und in den 60er Jahren war es noch der höchste Punkt, wo dieser Babyboom war, und dann hört es auf. Und 46 Jahre, das ist 2007. Also, und jetzt beginnt genau das abzubauen, kommt genau das, was kommen muss. Also da nützt die ganze Gesundbeterei nichts. Es ist eine natürliche Entwicklung auch, also nicht nur geistlich, sondern auch natürlich. Es gibt weitere Faktoren natürlich, dass Verschwörer mit am Werk sind, da sind sie auch natürlich, okkulte Mächte, Dämonen, und Dämonen hängen immer mit Geld zusammen. Ihr habt den Teufel noch nie gesehen ohne Geldzug, dass es kommt. Es verspricht den Menschen Geld, beherrscht die Menschen mit dem Geld, und wer die Finanzen, wer das Geld hat, die und das beherrscht das Geld, das Geld kontrolliert die Welt. Ein anderer Faktor, was mir aufgefallen ist, wenn ich so nachdenke und bete, genau vor 7 Jahren, am 11. September 01, war der Anschlag auf World Trade Center, Weltwirtschaftszentrum. Und 7 Jahre danach haben wir jetzt dieses Fiasko, wovon wir sprechen, Bankencrash. Gott hat am 11. September 2001, vor 7 Jahren, einen Anschlag zugelassen. Oder gestartet, mir ist egal, wie das kommt und wie das alles auch gekommen ist. Mir interessieren jetzt nicht die einzelnen Details, könnte ich euch ein Referat darüber halten, aber ein andermal. Gott wollte wissen lassen, Amerika, wach auf. Welt, wach auf. Weltwirtschaft, wach auf. In Offenbarung 18 wird dieses genau geschildert, was da passiert nacheinander. Dort ist die Rede von Babylon, ein weltweites System, das Macht symbolisiert. Babylon, diese Stadt, steht für Luxus. Offenbarung 18, 3, 11, Vers 3, könnt es nachlesen, ich lese es nicht, aber ich gebe nur die Verse an, steht für Luxus, steht für Überheblichkeit und Sorglosigkeit. Als ich das letzte Mal in San Antonio in den USA, in Texas war, ich habe 50 Euro einwechseln lassen. Glaubst du, die haben mir 50 Euro einwechseln lassen? Ich bin auf der Bank von Amerika gegangen, die haben 50 Euroschein gar nicht gesehen, dann haben sie rumgereicht, habt ihr schon einen 50-Euro-Schein gesehen? Die Kollegen und so weiter, die konnten nicht eintauschen, ich konnte das Geld nur aus dem Automaten mir holen in Texas. Also dann sagt mir doch ein Bediensteter, wissen Sie, wir haben mit Euro nichts zu tun, die Welt wird von Dollar beherrscht. und wir haben mit Euro nichts zu tun. Und ich habe ganz Antonio und halb Texas abgegrast um Geld. Ich habe Bargeld dabei gehabt, aber ich konnte es nicht eintauschen. Das ist Wahnsinn. Und dann habe ich beim Billy Smith nachher getauscht, der hat noch Dollar gehabt und ich habe meine Euro ihm gegeben und dann haben wir dort getauscht. Also nur als Beispiel, ich will nur sagen, dann sagt mir doch, also in der Welt wird draußen nur mit Dollar bezahlt. Also wir brauchen kein Euro. Die werden noch ganz schön dumm gucken. So war es, also Gott hat geredet, also diese Überheblichkeit gegen Amerika, uns kann nichts passieren, wir sind unangreifbar. In einer Stunde ist die Katastrophe da, Offenbarung 18, Vers 10. Und die Menschen sehen dieses Inferno von Ferne, Offenbarung 18, Vers 10, und beobachten, wie die Türme einstürzen. Und in der Bibel steht es, dass die Türme einstürzen und dass damit das Gericht beginnt. Wir sollten darauf achten, was dort passiert in der Wall Street. Wisst ihr, mit Babylon begann die erste Sünde, als die Kinder Israel aus Ägypten auszogen und ins gelobte Land kamen. Dann nimmt doch der Achan in Jericho, was Gott verbannt und dahingegeben hatte, nimmt er ein babylonisches Kleid, babylonisches Geld und so weiter und versteckt heimlich. Und das führte die größte Niederlage oder die erste Niederlage der Kinder Israels, fügte dazu. Also viele Menschen dienen nur dem Geld und gelüsten dem Geld. Und auch in USA und Amerika und Westen, Gott sagt, ihr könnt nicht Gott und Mammon dienen. Ihr könnt nicht euer Herz zerteilen. Entweder oder. Und hier Achan gelüstete. Oder wir haben auch die erste Sünde in der Urgemeinde. Die erste Sünde in der Urgemeinde hat auch was mit Geld zu tun. Ananias und Sapphira. Ananias und Sapphira versuchen, Gott zu betrügen, ihn reinzulegen oder sich reinzuwaschen. Am Geld ist das Reich Gottes meistens gescheitert oder scheitert auch. Und ich denke auch an das Christentum, die katholische Kirche. Der Papst baut den Petersdom, braucht Geld. Und was verkauft er? Lässt Fugger den Ablasshandel zu betreiben. Ich denke nur an Detzel, wenn das Geld in den Kasten klingt, das Geld in den Himmel springt. Die Seele in den Himmel springt. Also der Ablasshandel. Du siehst also, Gott, die Kirche und die Religion hat immer wieder Geld und Religion, das hat sich nie gut vertragen und hat auch nie gewirkt. Die Gemeinde, das Volk Gottes braucht Geld. Und wir haben also auch das andere Phänomen, dass die Gläubigen, die Geschwister, die brachten das Geld in der Gemeinde und es gab uns einen Apostel. Und hat jeder, wurde es verteilt und hat jeder so viel gehabt, dass es gar keinen Mangel gehabt hat. Die hatten alle genug. Du siehst also, man kann mit dem Geld richtig umgehen und man kann mit dem Geld Wucher treiben. Und wir sind in einer Phase, wo Wucher getrieben worden ist. Du musst dich festhalten, ich werde die Wahrheiten sagen, vielleicht wird es dem einen oder anderen nicht schmecken, aber das ist mir auch Schnuppe. Ich predige Wort Gottes und das ist Geschichte und ich versuche auch die Geschichte aufzuarbeiten. Geld ist so eine Supermacht geworden und wer das Geld hat, hat das Sagen. Weltweit, überall. Heute wird das Geld, bestimmt das Geld, alles, die Forschung, die Bildung, Gesundheit, die meisten Ehen scheitern wegen Geld, weil es kein Geld da ist. Weißt du, entweder hast du Geld und weißt nicht, wie du damit umgehen sollst, oder du hast gar keins. Machst dir auch wieder Sorgen. Crash muss kommen, weil es Götzendienst ist. Crash muss kommen, weil es Götzendienst ist. Und zwar, weil Leute haben Mammon gedient und nicht Gott. Und Gott kämpft jetzt selbst um seine Ehre. Da ist niemand, der die Ehre Gottes verteidigt. Gott muss sich selbst verteidigen. Die fetten Jahre vom 11. September 01 bis jetzt, die fetten Jahre sind vorbei, jetzt kommen magere Jahre, wovon Josef auch hier gesprochen hat beim Pharao, die mageren Jahre, das ist jetzt der Anfang der Wehen. Das ist der Anfang der Wehen. Deshalb habe ich auch mal das Thema gesetzt vor 2-3 Monaten, der Crash wird kommen oder das ist der Beginn vom Crash. Also und wusste gar nicht, dass alles so nacheinander passieren wird. Ich werde auch euch sagen, warum das so passiert. Und Gott zeigte mir, über Amerika wird die Sonne untergehen, USA steht vor dem Ausverkauf. Das, was man geschimpft hat über den Osten oder DDR früher, LPG und Verstaatlichung, der Staat verstaatlicht, ohne dass die Leute merken, dass sie verstaatlicht werden. So über die Hintertür werden die Leute verstaatlicht. Und bald wird auch der Staat Konkurs anmelden müssen. Und dann wehe, die ganzen Sozialhilfeempfänger, Hartz-IV-Empfänger, auch bei uns. Der Bankrott des Westens steht vor der Tür. Mich erstaunt es nur, dass der Russe, dass Russland und so weiter, dass die diese ganzen Inflations nicht in diesem Maße haben. Die haben es zwar auch, wo der Westen hineingreift, aber sonst interessiert sie nicht viel. Die haben genug Öl, genug Gas, auch Saudis und die Araber. Und Amerika ist ja sowieso von den Saudis übernommen zum größten Teil und aufgekauft. Es geht also um Finanzen. Und der Herr zeigte mir, Amerika will andere Länder kontrollieren und hat sich selbst nicht einmal im Griff. Und genau Gott wird zeigen, Leute, bestell zuerst mal dein Haus. Kehr zuerst mal vor deiner Tür. Das reiche Land der Welt zahlt jetzt die Rechnung, die Zeche für die Selbstzufriedenheit. Die Götzen, die Banken. Früher waren die Kirchen die höchsten Gebäude im Lande. Dann waren die Schornsteine. Und jetzt sind die Bankhäuser. Und das zeigt, wer das Land beherrscht. Die Banken. Nicht Gott und auch nicht die Fabrik. Und alle, die von diesem Götzen Mammon, ich sage Mammon, abhängig geworden sind, die werden alle arbeitslos werden. Der Götze Konsum bricht zusammen. Vom Konsum wurden die Menschen betrunken, berauscht. Luxus, Offenbarung 18, liest du das? Das ist nur das Ende des Ganzen, des Kapitalismus. Der Kapitalismus muss zusammenbrechen. Es, weißt du, so wie im Osten der materialistische Kapitalismus zusammenbrach, so wird der kapitalistische Materialismus zusammenbrechen. Beide müssen zusammenbrechen, der Osten und der Westen. Denn Gott sagt, ich will Jubel schaffen in Ost und West. Wir haben Tag der deutschen Einheit heute. Dieser Moloch-Kapitalismus ist noch vor kurzem ein ganz großer Magnet gewesen, dass die Leute angezogen haben und so weiter. Aber jetzt ist geschockt und sagt, was passiert jetzt? In einem halben Jahrhundert wurden großer Teil der Nationen gerade durch Amerika gleichgeschaltet. Regierungen wurden abgesetzt. Natürlich der Böse, Saddam Hussein und wer das auch immer war, die müssen weg. Aber das sind andere Dinge im Spiel. Öl und Geld und Kapital. Ein großer Teil der Welt kapitulierte vor den USA. Es machte, was es wollte. Steht in der Bibel auch so. Eine irdische Gegenmacht zur Weltdiktatur gab es nicht bis zu diesem Augenblick. Und so deshalb konnte der Mammon schalten und walten, auch dem Osten. Und jetzt wacht der Osten langsam auf. Russland findet so seine eigene Identität. Das, was die Leute dort drüben erlebten, die haben schon hinter sich. Das kriegen die im Westen ganz klar nochmals zu spüren, noch viel massiver, weil sie davon abhängig waren. Sodom und Gomorra muss untergehen. Muss, es bleibt nichts anderes übrig. Die Regierungen haben versagt, das ganze System. So wie damals in der DDR das System marode war, so ist das ganze System in Amerika, im Westen marode. Alles nur aufgebauscht. Du siehst es auch, in Bayern haben sie gewählt und wie schnell, selbst sie haben gewonnen und dabei haben sie doch verloren und rollen die Köpfe. Du siehst also, man kann gewinnen, das ist alles nur Schein. Alles nur Schein. Und dann siehst du, wer da hinten noch die Drahtzieher unter Umständen sind. Alles nur Lug und Trug. Und der Teufel ist der Beherrscher dieser Welt. Der Teufel ist der Beherrscher dieser Welt. Er sagt zu Jesus, fall nieder und ich will die Reiche dir geben. Jesus hat es nicht angenommen. Und alle, die den Götzen Mammon anbeten, denen gibt der Teufel zuerst mal Macht, aber dann kassiert er sie auch, spielt sie aus. Und Gott zeigte mir, das Geld wird wertlos werden. Alles Geld, was wir haben, was du hast, was ich habe, was wir haben, wird alles wertlos werden. Ich sage dir auch nachher noch, warum. Amerika wird sehr schmerzlich zu leiden haben. Vieles wird genauso zerfallen, wie es im Osten alles zerfiel. Dann siehst du nachher nur noch die verrotteten LPGs oder Kolchose, wenn du über Land fährst. Das Geld und das Kapital wird wertlos sein, das hat Gott mir gezeigt. Und deshalb kann ich das auch schonungslos sagen und stehe auch dazu. Du wirst für dein Geld nichts mehr bekommen. Es wird genauso gehen wie mit der Reichsmark. Du kannst nachher tapezieren, die Wände dekorieren damit. Was wird kommen? Nach dem Crash. Die nächste Stufe könnt aufschreiben und könnt mir sagen, Bruder Matthäus hat nicht die Wahrheit gesagt, ich wäre froh, hätte nicht die Wahrheit gesagt, aber ich sage die Wahrheit. Nach dem Crash kommt der bargeldlose Zahlungsverkehr. Jetzt wird Geld gedruckt, nur noch Papier gedruckt und da ist Hochkonjunktur, Dollar werden nachgedruckt und dergleichen, die Banken liefern ohne Deckung. Und dann sagen sie, wir sind doch blöd, warum drucken wir Papier? Jeder kriegt eine Chipkarte und so weiter. Dann gehst du hin und dann wirst du also mit der Chipkarte, dieses bargeldlose Zahlungsverkehr, das kommt. Denn die Bibel sagt, und die Menschen gaben sich ein Mahlzeichen. Und dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Das nächste, was kommt, ist dieser Chip, das Mahlzeichen des Tieres, das man weder kaufen noch verkaufen kann. Dieses bargeldlose Zahlen, da gehst du hin, legst deinen Finger drauf und so weiter. Oder brauchst nicht einmal brauchen, sondern du gehst mit deinem Chip vorbei, das wird schon alles eingescannt und gelesen. Und aha, da kannst du zahlen, da kannst du nicht zahlen. Du hast Geld auf deinem Konto. Es wird alles nur noch buchhalterisch verwaltet. Alles wird nur noch buchhalterisch verwaltet. So viel wird es auf deinem Konto. Wie schön war das noch, als ich noch arbeitet und die Lohntüte hatte, dann wusste ich, aha, und an dieser Abrechnungsstreifen, das war fantastisch, diese Lohntüte. Heute weißt du gar nichts mehr. Hast Geld auf dem Konto, hast keins mehr. Verstehst du, musst ständig da gucken, ob da noch was drauf ist. Die Bankenkrise ist noch nicht am Ende. Das ganze System wird zusammenbrechen und es wird ein total neues System kommen. Und wir sind mittendrin. Jetzt arbeiten die Regierungen. Die Regierungen arbeiten jetzt. Und wenn alles verstaatlicht wird, ist es kein Problem, dass sich die Regierung Europa hier, Zentralbanken und so weiter, sich zusammenschließen und dann einfach da ein neues System entwickeln und sagen, wir wollen jetzt ein neues System haben. Das alte vergisst es, alles gilt nicht mehr. Und ich sage, es muss auch kommen, es muss ein neues System kommen, denn das alte muss abgelöst werden und es wird durch ein neues abgelöst. Und ich sage auch da, warum in ein paar Sekunden. Der Crash ist nur der Anfang für die Entwicklung neuer Organisationsformen des Geldtransfers. Ein ganz neues System für Zahlung ohne Bargeld. Die Bankenkrise wird eine wichtige Krise auslösen bei vielen Gotteskindern, wo die jetzt sich erst recht entscheiden müssen. So, ich muss noch etwas sagen. Ja, vielleicht gehe ich zuerst mal auf dieses Thema, wieso wir diese Krise haben. Der erste, der Kreditwesen einführte, haltet euch fest, war Josef in Ägypten. 1. Mose 41, Vers 53 bis 57 und dann Vers 13 bis 26. In 1. Mose 47. Josef war der erste Kapitalist, deshalb, er war ein Kapitalist und deshalb ist auch das Kapital immer wieder bei den Juden geblieben. Ich sage euch auch nachher warum. Ihr müsst es verstehen. Josef war der erste Kapitalist. Die Ägypter hatten kein Geld mehr in diesen 7 mageren Jahren, kein Geld mehr, sich Nahrung zu kaufen und sie wurden Leibeigene des Pharaos, das heißt Leibeigene des Staates. Das ist etwas, was neu eingeführt wurde in das System. 1. Mose 47, Vers 27, und da sagte zu Josef, der Pharao, mach alles, was recht ist. Du hast unser Leben, und der Ägypter auch alle, die waren zugestimmt, also alles, was recht ist, mach, du hast unser Leben gerettet. Die 7 fetten Jahre, du hast Korn gesammelt, Getreidesilos gebaut und so weiter. Wenn du damit einverstanden bist, wir wollen gerne die Sklaven Pharaos sein. Das war das erste Mal in der Geschichte, wo Leute nicht mehr bar gezahlt haben, sondern auf Kredit, auf Pump gekauft haben. Josef hat also eingeführt den Staatskapitalismus und begann mit dem staatlichen Kreditwesen, wo der Staat das Geld anfing zu kontrollieren. Sie wurden Leibeigene des Pharaos. Es geht natürlich auf die 2 Träume zurück. Es ist eine Geschichte, die nicht aufgearbeitet wurde. Die ganze Welt hat darunter gelitten. An dieser Geschichte nicht nur, dass die Brüder von Josef gelitten haben, sondern die ganze Welt leidet an einem Verbrechen, das nicht gesühnt worden ist, richtig. Und sie haben Josef verkauft und Josef hat natürlich durch Verletzung, ein verletzter Mensch verletzt andere, versklavt andere sogar. Und das ist, was Josef hier gemacht hat, der gute Mann, in aller Liebe. Und das wiederholt sich in der gesamten westlichen Welt. Wir haben diese ägyptische Not. Sogar ein Bankangestellter sagt, jetzt beginnt die ägyptische Not. Also praktisch, und das hat mich auf diese Sache gebracht hier, die ägyptische Not, das kommt über die ganze Welt, die mageren Jahre sind angebrochen und wir stecken mittendrin. Eine andere Sache ist, die christliche Kirche hat sich an den Juden versündigt. Die haben die Juden nicht angenommen, im Gegenteil, man hat sie ausgeschlossen, Konstantin hat es zur Staatsreligion gemacht, das Christentum, und die Juden als Gottesmörder, und den Juden war es nicht erlaubt, Grund und Boden zu besitzen, anständige Arbeit, obwohl es die Juden ja auch anständige Menschen waren, wie alle anderen Menschen auch, aber ihnen blieb nur eines übrig, unter anderem Bankwesen, Kreditwesen. Und natürlich, das haben sie auch gemacht. Und wir müssen jetzt nicht schimpfen, wenn dann der Hitler und andere geschimpft haben, ja, die haben das ganze Kapital, das ganze Bankwesen in der Hand. Denen blieb nichts anderes übrig. Das ist die Sünde der Christen, die sich jetzt rächt. Wir bezahlen hier, oder die Welt bezahlt eine Rechnung, die noch nicht beglichen war und ist. Und wir wundern uns, warum das alles so passiert. Warum muss das alles so 70 Jahre passieren? Und warum wiederholt sich so in einem Rhythmus immer wieder dieses Zurückführen vom Kapital und dergleichen. In sehr kurzer Zeit sind jetzt also in USA Banken zusammengebrochen, in den letzten 9 bis 18 Monaten, eine Bank nach der anderen. Und seit dem 14. Juni 2007 geht es mit den Banken abwärts. Also da wird in der Geschichte noch etwas gebüßt. Und die Kirchen werden nicht ungeschoren davon kommen. Ich wundere mich, ich werde nicht überrascht sein, wenn dann die Leute, wenn es kein Geld, kein Gold mehr da ist, dass die Regierung kommt, jetzt werden auch die Kirchen verstaatlicht. Und das hat man ja gemacht in der Französischen Revolution, alle Güter, Klöster und so weiter beschlagnahmt und die Kirchen ausgeraubt etc. Also dann die sagen, die haben unser Geld genommen und wir brauchen Gold und die haben noch Gold irgendwo vielleicht in der Schatztruhe, hinter dem Altar versteckt. So, wir haben das nicht und Gott sei Dank, deshalb wird auch wahrscheinlich niemand zu uns kommen. Aber der 14. Juni 2007, hier begann dieser Crash eigentlich. Ich muss noch etwas ausholen, ich habe am Mittwoch kurz gestreift, aber das ist noch nicht so ausgiebig. Am 13. Juli 2007, und interessant, Gott hat mir am 12. Juli eine Prophezeiung gegeben, die könnt ihr mitnehmen hinten, das ist der Anfang. Ich wusste davon nichts. Gott arbeitet durch seinen Heiligen Geist und Gott offenbart seinen Knechten und Dienern zuerst, bevor das in Publik wird. Tatsache ist, dass ab dem 14. Juni bergab geht. Und Gott sagt in dieser Prophezeiung, was er mir gab, wenn von diesem Tag, wo ich diese Prophezeiung empfangen habe, von diesem Tag, ist die, wo es beginnt. Und ich habe einfach gedacht, nee, das, aber ich schreibe es trotzdem, ich schreibe es auf, weil Gott mir gesagt hat, es beginnt. 12. Juli 2007. Und dann dieses Fortlaufende. Jetzt beginnt es. Und dann am 12. Juli 2007 wird der US-Senat eröffnet und das, was dort passierte, das hat eine geistliche Dimension. Ein Hindu-Priester eröffnet die Sitzung zum ersten Mal in einem christlichen Land, im Abendland des Christentums, eröffnet mit einer Anrufung der heidnischen Hindu-Götter, eröffnet er die Sitzung des Senats und er ruft die Götter der Erde, des Windes und des Himmels und des Feuers an und ruft diese Elemente des Meeres an. Und ein Gläubiger schrie noch im Raum, ein gläubiger Abgeordneter, oh Gott, sei gnädig, vergib uns dieses Gräuel. Und wurde Mund zugehalten, obwohl er Abgeordneter war und wurde aus dem Saal rausgetragen. Und sonst gab es keinen Protest. Und das passierte am 13. Juli 2007, könnt nachlesen. Das ging durch die Presse. Gott, vergib uns dieses Gräuel. Und dann fiel man über diesen gläubigen Menschen, Abgeordneten, und trug ihn man raus als Protestanten. Was begann am 14. Juli, haben wir die erste Übernahme von Banken. 14. Juli, nur einen Tag drauf. Das ist ein magischer Monat. Dann begannen die Benzin- und Ölpreise zu steigen, ganz rapide, ab dem 14. Juli 2007. Und ohne Öl stehen alle Räder still. Und wir haben, wenn wir dann bedenken, der Ölpreis hat noch 2003 25 Dollar gekostet. Und dann ging es ganz rapide auf 147 Dollar pro Barrel. Wir wissen ja, das haben wir alles gespürt. Also seitdem zeichnet sich etwas in der unsichtbaren Welt ab. Wenn wir Gott ausklammern, wenn Amerika Gott ausklammert, und Amerika hat Gott ausgeklammert, dann haben sie aus der Dollarnoten neue Dollarnoten, die haben dann rausbekommen oder rausgestrichen. Dort heißt es, we trust on Gott, wir vertrauen Gott, das hat man rausgestrichen, das braucht man nicht mehr, weil Moslems wollten nicht, man wollte Moslems recht tun, man wollte den Hindus recht tun, Gott vertrauen. Weißt du, wenn du kein Gottvertrauen hast, keine Gottesfurcht mehr hast, und Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang, und damit fängt der Segen auch an, wenn das nicht mehr der Fall ist, geht es bergab. Interessant ist noch, am 13. Juli 2007, nachdem der Hindu-Priester seine Zeremonie, obwohl der Gläubige unterbrach, dann hat er nochmals von vorn die ganze Prozedur angefangen, dieser Hindu-Priester, und hat sie vollendet. Nachdem er fertig war und der Senat die Sitzung geschlossen hatte, plötzlich 16 Hornisse von 2 Zoll Größe im Senat, das ging durch die Presse. Plötzlich, der ganze Senat war voll von Hornissen, also ein Überfall von Hornissen. 16 Schwärme haben sich eingenistet, so ein Flug, die kamen, was weiß ich woher, und nisteten sich im Senat ein. Man musste den ausräuchern, Kammerjäger musste natürlich kommen und die hatten Hochkonjunktur, diese Tausende und Abertausende von Hornissenschwärme. Und weißt du, was da passiert? In der Bibel kannst du nachlesen, 2. Mose 23, von Vers 27 bis 29, und genau das ist passiert. Die Presse schrieb von Killerwespen. Also Killerwespen haben den US-Senat überfallen. Aber das waren Hornisse. Und da heißt es, Gott sagt, ich werde senden Angst und Schrecken und Hornisse senden und sie vermehren sich so, dass sie nicht darüber Herr werden. Hat Gott gesagt, als Strafe für die Hewiter, Kanaaniter und Hethiter, diese drei Völker. Und jedes dieser Völker, und es ist interessant, dass gerade diese Völker erwähnt werden, dass gerade jedes Volk hat eine besondere Gottheit gehabt. Die einen die Gottheit Erde, der andere die Gottheit des Windes und der andere die Gottheit des Feuers. Also, und genau das wurde im Senat von diesem Hindu-Priester angerufen. Es ist ein geistlicher Vorgang, geistliche Entwicklung. Jesus wäre heute über Amerika entsetzt. Und deshalb fangen diese mageren Jahre an. Und Amerika wird von einer Hiobsbotschaft nach der anderen eingeholt. Katrin kam nachher und jetzt Ike ist auch noch nicht ganz erledigt. 300 Leute sind vermisst und fehlen. So, Apokalypse hat begonnen seit dem 11. September 01 und es geht weiter. September 2008 geht es weiter. 21. September geht es weiter, exakt 7 Jahre nach dem Terroranschlag auf dem World Trade Center, auf das Weltwirtschaftszentrum, Finanzzentrum, diese tödliche Wunde. Geht weiter, ist noch nicht einmal erholt von diesem Todesstoß. Leute trauen, also wenn ich so Nachrichten höre oder sehe aus USA, Leute haben aufgehört, in Restaurants essen zu gehen, Export stagniert. Leute melden sogar Autos ab, sie können nicht mehr bezahlen, die Situation wird kritischer und kritischer. Und der Weg für Gog und Magog auf der anderen Seite wird vorbereitet. Russland testet neue Waffen und sie haben noch die größte Waffe aller Waffen, Öl und Gas. Und ihre Reserven sind noch nicht erschöpft, noch lange nicht. Sie bauen die transsibirische Eisenbahn aus, damit es noch schneller diese Waren durch Europa und Asien passieren können. Die Aktienkurse sanken im September 2008 schlagartig. Und die Bibel sagt über Nacht. Über Nacht, so schnell können die Leute gar nicht handeln. Und du siehst sogar, der eigene Senat lehnt die Stützungen ab. Die westliche Wirtschaft, Weltwirtschaft wird hinweggefegt, damit der Weg der Könige vom Aufgang der Sonne vorbereitet wird. Europa wird kommen, dieses antichristliche Reich. Amerika ist nur ein Ableger, Europa Nummer 2. Ist nicht Europa, hat keine Geschichte, nicht Amerika hat keine eigene Geschichte und keine eigene Identität. So. Europa wird erstehen als die neue Macht, Supermacht. Und in den letzten Tagen, wenn man so sieht, was so alles passiert ist nach diesem 14. Juli 2007, die Hurrikans vor der Küste USA. Und immer wieder, bevor etwas passiert, sind Stürme angesagt. Bevor der D-Day kam, also bevor die Amerikaner landeten in der Normandie, da tobten die Stürme, sie konnten nicht landen. Ein Zeichen, dass in der unsichtbaren Welt etwas passiert. Oder als die erste Atombombe abgeworfen wurde über Hiroshima, man konnte nicht abwerfen, es waren so stürmische Tage. Pearl Harbor, man könnte Pearl Harbor nicht angreifen, weil so viele Stürme da waren. Immer wenn etwas Entscheidendes geschieht, sind Stürme, die toben. In der unsichtbaren Welt passiert etwas. Und deshalb auch diese Stürme über Amerika sind nicht von ungefähr, diese Häufigkeit der Stürme, nicht von ungefähr. Erschütterungen kommen über die ganze Welt. In der Bibel heißt es, dass die ganze Welt erschüttert wird. Und weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren vor der Versuchung, die über die ganze Erde kommen wird. Infolge dieser Finanzkrise, als ich so betete, hat Gott mir gezeigt, Missionswerke werden zusammenbrechen, Organisationen werden zusammenbrechen. Und du siehst jetzt die Spendenrückgänge überall. Also nur die solide Arbeit für Reich Gottes. Megakirchen werden zusammenbrechen, werden als Bauruinen dastehen. Niemand wird mehr bezahlen können. Es wird alles so nacheinander Stück für Stück abbrechen. Und der Götze, Stolz, auch wir. So wie Deutschland hat seine Lektion gezahlt. Ein deutsches Wesen soll die Welt genießen, hat man gepredigt und gesagt. Und was ist passiert? Halbiert und geviertelt ist man worden. So. Und es werden Erschütterungen gehen, sodass die Leute einfach Gott nicht mehr verstehen werden. Sie werden fluchen sogar. Dieselben Leute, die Gott angebetet haben, werden Gott fluchen. Gott, wie kannst du uns sowas antun und zulassen? Gerade diese selige Amerika, wo es viele sich wiedergeboren ausgeben, aber unter Wiedergeburt ganz was anderes verstehen, als das die Bibel versteht. Es wird eine ganz scharfe Trennung sein zwischen gläubig und ungläubig. Und zwar, wer wirklich mit Jesus geht. wer wirklich die Stimme des Herrn hört, wer wirklich sein Leben Gott ausgeliefert hat und nur, der nur mitgelaufen ist. Es wird eine scharfe Trennung geben. Leute geraten in Seenot und deshalb, Leute geraten deswegen nur in Seenot, weil sie einen Flüchtling mitnehmen, Flüchtling Jona, der Gott aus der Schule läuft, der nicht Gottes Weg geht. Und viele Leute gehen nicht mehr den Weg Gottes. Sie fangen gut an. Und wenn ich höre, dann so viele Männer, Frauen Gottes, ganz besonders in Amerika, die fangen wunderbar an und dann plumps. Und dann fallen sie wie die Mehlsäcke und versagen. Und man wundert sich, was soll das alles? Es wird sich zeigen, wessen Werk bestehen wird und wessen Werk nicht bestehen wird. Und Jesus sagt, oder die Bibel sagt, jedes Werk muss durchs Feuer gehen, muss die Prüfung bestehen, muss Stürme bestehen. Und deshalb, der kluge Mann baut sein Haus nicht auf Sand, nicht auf ein einfaches, schlichtes Leben, sondern der kluge Mann baut sein Haus auf dem Fels. Die Frage ist, wo hast du dein Haus gebaut? Der große Crash von 1929 ist nicht zu vergleichen mit diesem Crash, was jetzt kommt. Es wird alles in den Schatten stellen, was bisher war. So wie dieses Hochhaus einstürzte, oder diese zwei Hochhäuser einstürzen, diese zwei Türme. Und Gott hat gesagt, Jesaja 30, 25 und 26, wenn die Türme fallen, zur Zeit des großen Mordens, wenn die Türme fallen, damit beginnt das Gericht, dann beginnt die Zeit der großen Abrechnung, sagt der Herr, wenn die großen Türme fallen. Und da kann durchaus diese zwei Türme gemeint sein. Jesaja 30, 25 und 26. Lies es im Kontext. Das Countdown läuft auf vollen Touren. In den USA fallen die Grundstückspreise. Warum? Weil der Boden ist verflucht. Der Acker soll verflucht sein, sagt die Bibel. Also da wird es nicht diesen Gewinn bringen, den du suchst, oder dieses schnelle Geld. Und wenn jemand noch irgendwo Geld anlegen will, soll er den Boden und Acker anlegen. Aber wie gesagt, ist unter dem Fluch im Augenblick, so mehr Leute als Boden da ist. Nach dem 11. September gab es große Veränderungen. Und da wurden die Weichen für den Antichristen gestellt, der Überwachungsstaat. Weißt du, wenn ihr dann denkt, Big Brother, zuerst war es nur Animals Farm, aber jetzt sind die Menschen. Nicht nur die Kühe und Schweine und Hühner erfasst, sondern da wird jeder Einzelne, sogar die Überwachung, sogar unser Staat, bedient sich als Spion und spioniert seine Bürger aus. Wir sind ein Überwachungsstaat. Amerika ist auf dem vollen Vormarsch als ein totalitärer Staat geworden. Wir haben den Eugene Bird gehabt, der ist glücklicherweise schon im Himmel beim Herrn Jesus, der den Hess hier bewacht in Spandau. Der wollte nicht mehr nach Amerika zurück. Er sagte, Amerika ist ein reines Konzentrationslager. Also praktisch diese Überwachung. Wenn du drin bist, merkst du es nicht. Du denkst, es ist alles Freiheit. Aber du bist nicht mehr frei in einem freien Staat. Der Staat übernimmt jetzt alles von den Leuten. Die faulen Hypotheken, Leute, die nicht mehr zahlen können, die werden aufgekauft. Praktisch der neue Beruf, den du vielleicht erlernen solltest, wäre Gerichtsvollzieher. Der Zukunft, Gerichtsvollzieher. Es wird weltweit eine Panik ausbrechen, die Leute werden Angst haben, die werden nach dem starken Mann rufen. Den Menschen wird das Leben verleidet sein, sie werden Lust haben auf Sterben. Der amerikanische Traum wird ausgeträumt sein. Ein amerikanischer Politiker sagte kürzlich, wir stecken mittendrin im Dritten Weltkrieg und stehen nur noch vor der Frage, welche Seite glaubt ihr, wird wohl siegen. Wir stehen mittendrin im Dritten Weltkrieg. Menschen geben die Hoffnung auf. Überall macht sich Hoffnungslosigkeit bereit. Du siehst, es zerrinnt. Der Götze, mein Geld, mein Mammon. So wie jetzt hier diese Leute, die der Citibank ihr Geld anvertraut haben. 40.000, 60.000, ein armes Ehepaar, das vom Mund abgespart hat. Die wollten noch eine Weltreise machen, bevor sie sterben und so weiter. 20.000, futsch. Und der Berater sagt, euer Geld ist gut angelegt. Beim Teufel. Wenn Menschen Geld verlieren, passiert noch etwas. Da passiert im Gehirn was. Passiert in der Psyche was. Du bist verbittert, frustriert, verärgert, hast einen Zorn, einen Groll. Da passiert etwas im Gehirn, wenn du dein Geld, du hast gespart, abgespart von deinem Mund. Weißt du, wenn du in Saus und Braus lebst, aber viele arme Leute verlieren ihr Geld. Häusles. Die sich gefreut haben, ihr ganzes Leben lang endlich mal ein Häuschen zu haben, Eigentum zu haben. Und da schlägt Dieser Geldverlust schlägt nieder auf Seele, Geist und Leib. Nicht nur aufs Portemonnaie. In Amerika, gerade nach diesem Bankencrash von den letzten paar Tagen, 40.000 Banker in New York sind allein arbeitslos geworden. 40.000 über Nacht. Und da sind noch gar nicht mal die Bediensteten mitgerechnet und die Familien, die noch dazugehören, das sind gleich 200.000, die davon betroffen werden, allein in Amerika, in New York, in der Wall Street. Und die Bibel sagt, die Menschen werden unter schweren Geschwüren in der Endzeit leiden, Darm- und Magengeschwüre. Darmgeschwüre schlagen, also ist ein Zeichen berufliche Probleme. Magengeschwüre, berufliche Probleme. Ärger. Und die Menschen, in der Offenbarung steht es, die werden Geschwüre haben. Und dann werden sie noch fluchen und sich ärgern. Eine alte Geschichte, ein begnadigter, begabter Künstler, nur kleine Illustration zwischendurch, damit die nicht einschläft. Eine kleine Geschichte, ein begabter Künstler gab ein öffentliches Konzert, alle lauschten hingebungsvoll. Und dann bimmelte plötzlich die Marktglocke. Plötzlich bimmelte die Marktglocke und alle rannten davon. Nur einer blieb sitzen und der Künstler dachte, ach so Mensch, ein Würdiger wenigstens, der mir zuhört und er spielt. Und dann lobt er, nachdem er fertig ist mit dem Spielen, lobt er, könnt ihr zumachen, die Lüftung, ja, spielt er und sagt, ja, schön, dass sie zuhören, dass sie so geduldig waren und dass sie nicht weggelaufen sind wie die anderen. Und die Marktglocke sagt, als die Marktglocke läutete, sagte, was? Marktglocke, sprang auf und rannte davon. Ich bin schwerhörig, sagt er. Der hat nicht gehört von der Marktglocke. Verstehst du? Und so weiter. Die Leute rennen dem Markt nach. Und wenn ich sehe, die Leute, was interessiert sie nach der Wende, da waren sie noch offen für Gott und alles Mögliche. Und heute Dollar und Euro und Mark. Die Wurzel alles Übels ist die Habsucht, steht in der Bibel. Die Wurzel alles Übels ist Habsucht. Viele Amerikaner denken dazu, Amerika steht nicht in der Bibel. Doch, und das gehört zu Europa, zu diesem europäischen Reich. Der Herr Jesus sagt, also morgen werde ich mehr darüber sprechen und noch sagen, dass du in Gottes Hand bist und dass es wichtig ist, in Gottes Hand gezeichnet zu sein. Dass Gott dein Vater ist, dass Gott dich versorgt. Und der Herr Jesus sagt, gerade in diesem Zusammenhang mit Sorge, Kleidung und Nahrung, wo werden wir wohnen, über Sicherheiten. Denn Sicherheit ist ein ganz wichtiger Faktor in unserem menschlichen Leben. Sicherheit. Ihr könnt nicht Gott und Mammon zur gleichen Zeit dienen. Ihr könnt nicht Gott und Mammon zur gleichen Zeit dienen. Amerika lebt von Krieg und Revolution auf der Welt und fördert Krieg und Revolution. Denk nur an den Krieg in Irak. Bis heute haben wir keine Giftgase beim Saddam Hussein gefunden. Man ist losgezogen mit einer Lüge. Hat man doch die Engländer angestiftet, auch noch dieser Lüge zu glauben. In der Bibel heißt es, nein, das heißt nicht in der Bibel, die Griechen haben es gesagt. Oder vielleicht irgendjemand anders auch. Wen die Götter verderben wollen, den lassen sie stolz und hochmütig werden oder Flügel wachsen. Wen die Götter verderben wollen. Stolz kommt immer vor Untergang. Ich lese jetzt ein paar Bibelstellen, Hesekiel 7, und das wird Realität, auch über Amerika, und das gehört auch zu dem Crash, das bevorsteht. Hesekiel 7 von Vers 27, Gott ruft die erbarmungslosesten Völker herbei, damit sie die prächtigsten Häuser in Besitz nehmen. Ich mache ein Ende mit der Überheblichkeit ihrer Bewohner, und alles, was ihnen heilig ist, wird entweiht, sagt Gott. Ich mache Schluss. Panische Angst bricht über sie herein, lese ich weiter. Jeder sucht sich zu retten, aber es gibt keine Rettung. Und wir sehen, die wollen jetzt beschließen, auch im Abgeordnetenhaus in den USA, wir stützen 700 Milliarden Dollar, das reichen bei weitem nicht, da können es nochmals 700 Milliarden dazu rechnen, wird es auch nicht reichen. Jeder sucht zu retten, aber es gibt keine Rettung. Unglück türmt sich auf Unglück, eine Schreckensnachricht jagt die andere. Das ist, was jetzt in diesen Tagen ist. Vergeblich suchen sie ein Gotteswort beim Propheten. Der Priester hat keine Antwort. Die Ältesten wissen keinen Rat. Der König wird vom Entsetzen gepackt. Er stimmt die Totenklage an und die Männer des Landes sind wie gelähmt vor Schreck. Ich ziehe sie zur Rechenschaft für ihre schlimmen Taten oder Treiben. Ich verurteile sie unbarmherzig, weil sie andere verurteilt haben. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Und der Prophet Hesekiel kündigt über das letzte Weltreich dieses Gericht an. Vers 10 sagt er, unaufhaltsam bricht das Verderben herein, denn Übermut und Gewalt haben überhand genommen und Unrecht bringt immer neues Unrecht. Denk an Irak. Da wollte man jemanden befreien, das Volk befreien, aber man hat mehr Tote geliefert. Und so weiter. Und bis heute sind sie nicht frei. Afghanistan sind sie bis heute nicht frei. Aber denen, die auf Gewalt und Unrecht setzen, wird nichts übrig bleiben. Deshalb können die den Amerikanern prophezeien, die lieben Propheten, so viel sie wollen, es wird nichts übrig bleiben. Mögen sie noch so zahlreich sein und sich noch so aufspielen, mit ihrer Macht und Pracht hat es ein Ende. Die Frist ist abgelaufen, der Tag des Gerichts ist da. Wer jetzt noch kauft, soll sich nicht darüber freuen und wer etwas verkauft, soll nicht nachtrauern. Wie gehe ich damit um? So. Das ist ein ernstes Bibelwort. Du solltest lesen, das betrifft die Zeit des Crashes. Was Gott bestimmt hat, wird kommen und es wird niemand aufhalten und niemand verhindern können. Und wir stehen mittendrin hier, in diesem Geschehen. Gott sagt, ruhig bleiben. Gott hat mir ein paar Dinge gesagt, die ich auch jetzt in der Zeit des Crashes dir weitergeben möchte. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Sich nicht sorgen. Sich nicht der Welt gleichstellen. Ach, um Himmels Willen, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Es wird kommen, denn es heißt, wer jetzt noch kauft, soll sich nicht freuen und wer etwas verkauft, soll nicht darüber nachtrauen. Jetzt habe ich doch verkaufen müssen. Soll sich nicht der Welt gleichstellen. In Matthäus Kapitel 6 wird fünfmal gesagt, sorge dich nicht. Sorge dich nicht. Sorge dich nicht. Fünfmal wird zu uns gesagt, Kinder Gottes sollen sich nicht sorgen. Deshalb morgen musst du wiederkommen, denn ich kann dieses Thema heute nicht behandeln, als über die Sorge. Und deshalb sei nicht besorgt über dein Leben. Sorge dich nicht. Fünfmal sagt der Herr, sorge dich nicht. Es kommt, aber sorge dich nicht. Die Mammon dienen, die wollen immer reich werden. Und in der Bibel heißt es, weh den Menschen, die schnell reich werden wollen. Diese Neureichen, die schnell Geld machen wollen. Schnelles Geld. Diese Schnellreichen, die werden ganz, ganz laut weinen. Die Menschen suchen, wenn sie Mammon dienen, suchen sie immer Sicherheit, wollen, dass ihr Leben ausgesorgt hat. Ich will im Alter ausgesorgt haben, meine Rente soll sicher sein, ich soll mein Auskommen haben, so dass ich recht und schlecht leben kann. Und hier tauchen die Fragen dann auf, Jesus arbeitet es auf, was es ist, Kleidung, Nahrung und so weiter. Wir haben in der Bibel einen guten Mann, der hat großen Erfolg gehabt. Und dann sagte, lasst uns die Scheune größer bauen, Getreidelager größer bauen, Ställe weiter bauen. Ich habe so viel Ernte. Und dann, liebe Seele, du hast ausgesorgt für dein Leben. Und dann heißt es in der Bibel, und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und wem wird das gehören, was du bereitet hast? Denk drüber nach. Gott dienen heißt, und das ist wichtig, dass du jetzt die Zeit auskaufst, die zur Verfügung stehst, die Mittel, die du hast, richtig einsetzt, richtig investierst, nicht in die Citibank bringst. Hör doch auf mit diesem, auch die anderen Banken gehören dazu, aber diese Citibank hat sich mächtig blamiert mit ihren Beratern. Das ist am schlimmsten hier jetzt gerade in Berlin. Aber du sollst dich von Herrn beraten, was soll ich tun mit meinem Kapital, wie lege ich das an? Du solltest das Reich Gottes bauen. Weißt du, was du im Reich Gottes investiert hast, hast du in der Ewigkeit investiert. Sei nicht zu, die Bibel sagt, du sollst also anderen das Reich Gottes bauen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, sich nicht sorgen, nicht verzweifeln und auch nicht zweifeln, habe ich jetzt richtig gemacht. Und du musst das Verrückte sehen, die Jünger in der Apostelzeit, in der Urgemeinde, sie brachten es in der Gemeinde und das wurde dann verteilt. Und jeder hat davon gelebt und gute Zeit gelebt und sie hatten alles gemeinsam. Und dann kam die Bedrängnis und Gott gibt Gnadenzeit für uns, damit wir unser Schäfchen ins Trockene bringen. Die haben ihre Häuser verkauft, gutes Geld gemacht. Ich habe von einem Bruder aus New Orleans, als diese Katrina-Katastrophe war, Post bekommen, der wurde zuerst mal ausgelacht. Der bekommt von Gott einen Impuls, obwohl er erst frisch sein Haus in New Orleans gekauft hat. Bekommt von Gott einen Impuls und sagt, Frau, wir müssen unser Haus verkaufen. Gott hat mir gesagt, wir sollen unser Haus verkaufen. Ich weiß nicht warum, aber wir sollen verkaufen. Dann hat die Frau gesagt, wir sind doch wahnsinnig, so ein schönes Häuschen, direkt mit Blick zum Wasser und so weiter. Und wir müssen verkaufen. Doch, Gott hat mir gesagt, ich soll es verkaufen. Und dann hat er verkauft, Nachbarn haben ihn verspottet und ausgelacht, du bist so ein Trottel, ziehst ein und ziehst wieder aus und so weiter. Und er konnte auch nicht erklären, warum es verkaufen kann. Wenn Kinder Gottes mit Gott leben, die können vieles nicht erklären, müssen es auch nicht erklären, brauchen es auch nicht erklären. Du musst verstehen von Gott her und wenn du es verstanden hast und so weiter. Er hat es verkauft und 3 oder 4 Wochen später kam Katrina und wurde alles verwüstet und sein Haus ist auch verwüstet worden. Und jetzt haben die Leute gesagt, das hat er alles gewusst. Und deshalb hat er so schnell verkauft. Und hat sich dann woanders sein Häuschen gekauft. Höher gelegen. Und so weiter. Und er war so froh, dass er auf die Stimme Gottes gehört hat. Der Vater von Jack Coe war bei uns und hat ein Zelt irgendwo in Florida aufgestellt und plötzlich sagt der Herr zu ihm, nein, hier wirst du nicht predigen. Da wirst du, obwohl sie sich gefreut hat, ich glaube Jacksonville war, hier wirst du, hat sich freut, er wollte hier endlich mal evangelisieren und stellt sein Zelt auf und plötzlich sagt der Herr, nachdem das Zelt schon aufgebaut war, sagt der Herr, nein, bau ab und fahr so schnell wie möglich aus der Stadt raus. Und der Bürgermeister, weißt du, die Leute haben dann gespottet und der Bürgermeister also gesagt, ach ihr Christen, ihr seid dumm, guck mal, baut Zelt auf und baut ab, nur weil der liebe Gott euch gesagt hat, baut das Zelt ab und es kommt Gericht. Dann hat der Vater Jack Coe gesagt, also hör mal, du wirst das noch sehen, was passiert. Und seine Lastzüge, 30.000 Mann Zelt, ist schon ein riesiges Zelt und da braucht man Lastwagen dazu, um zu transportieren, so halber Zirkus ist das oder mehr wie ein Zirkus. Und so weiter. Und dann, als der letzte Track die Stadt verlassen hat, da kam ein Sturm, eine Flut und das Bürgermeister, sein Haus war unter Wasser, so wo der noch stand. Also Gott lässt sich nicht spotten. Wenn Gott redet, hört zu. Geh drauf ein. Und du sollst lernen, und deshalb ist so wichtig, meine Schafe hören meine Stimme. Du sollst die innere Stimme hören. Mach das oder mach das. Oder dies nicht und dies mach so. Du solltest dich auch so vom Geist Gottes leiten. Und welcher der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Also, verzweifle nicht, sei nüchtern. Krisen müssen kommen. Und aus dieser Krise solltest du besser hervorgehen. Teil dein Herz nicht mit dem Götzen Mammon. Im Gegenteil. Lerne richtig zu haushalten. Du kennst ja diese Geschichte von dem ungerechten Haushalter. Das ist also ein Skandal, dieses Gleichnis. Also dieses Gleichnis ist also ein Skandal eigentlich. Was Jesus hier sagte und was er zeigte vor diesem ungerechten Haushalter. Was hat er gemacht? Er hat gewusst, ich muss morgen abdanken, mein Boss kommt und so weiter und ich muss Rechenschaft tun und ich habe schlecht gewirtschaftet. Und ich weiß, ich komme in den Knast. Aber was soll's? Und dann geht er her und verteilt sein Vermögen. Was schuldest du? Dann sagt er, immer nach oben aufgerundet. Immer nach oben aufgerundet. Was schuldest du? Und immer nach oben aufgerundet. Und da hat einer sich gedacht, ich muss gehen, aber die nehmen mich in ihre Hütten auf. So sammelt Schätze, so wird man reich in Gott, indem man aufrundet. Indem ein Skandal, Gottes Kinder, die überleben wollen, die müssen ein Skandalleben führen. Und weißt du, was ein Skandalleben ist? Wenn du nicht dem Mammon dienst, wenn du dich verausgabst. Ach, du bist doch verrückt. Das ganze Geld in die Kirche tragen, das ganze Geld in die Mission bringen, das ganze Geld den Aposteln da opfern. Leute sagen, du ruinierst dich selbst oder du rackerst dich selbst zu Tode. Nein, du gewinnst nur. Du gewinnst nur. Weißt du, wer einem Verbrecher vergibt, der gewinnt. Und das ist ein Wahnsinn. Das ist, einem Verbrecher vergibt man nicht. Verstehst du, der dir Unglück und Leid angefügt hat? Einem Verbrecher vergibt man nicht. Ich denke nur von Frau Elliot, von den Missionaren, die zu den Aukas gegangen sind. Und die Frau hat gesagt, mein Mann ist ermordet worden, war bei diesen 5 Missionaren, jungen Missionaren, die haben noch kein Wort gepredigt, noch gar nichts. Und die wurden von den Aukas mit den Speeren ermordet in Südamerika. Und sie hat gesagt, ich gehe zu den Mördern meiner Männer. Oder unsere Männer, ging hin, hat die bekehrt und sogar die Männer haben Buße, die ihre Männer ermordet haben, haben Buße getan, sind zu Christen geworden und es ist eine riesige Gemeinde entstanden, nur weil sie gesagt hat, ich vergebe. Und deshalb, sie werden euch aufnehmen in ihren Hütten, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind und du machst Geschichte, du schreibst Geschichte, wenn du dein Vermögen als ungerechter Haushalter großzügig verteilst. Gib und es wird dir gegeben werden. Lass dein Brot über Wasser fallen und du wirst zu gegebener Zeit finden. Bevor ihn das Urteil erreichte von seinem Boss, hat er das Geld schon verteilt gehabt. Ich habe nichts mehr. Jetzt kannst du mich einsperren. Jetzt kannst du mit mir machen, was du willst. Aber dann, als er rauskam, oh, du kannst bei mir wohnen, ich habe noch ein Zimmerchen. Weißt du, du hast mir so groß, so viel geholfen, ich habe noch was für dich. Ich will dir bezahlen und so weiter. Er hat sich die Türen im Himmel geöffnet. Wie mache ich mir die Türe im Himmel auf? Indem du Freunde schaffst, Verbündete im Himmel schaffst, durch den ungerechten Mammon. Mammon ist ungerecht. Aber schaff dir Freunde mit dem ungerechten Mammon, verschaff dir Zugang zum Himmel. Freunde drüben sind wichtiger als Freunde hier auf dieser Erde. Geschwister, das ist etwas, was Gott mir gezeigt hat. Freunde im Himmel sind wichtiger als Freunde hier auf dieser Erde. Matthias Claudius sagte einmal, Wohltaten sind Tote, die noch im Grabe weiterleben. Wohltaten sind Freunde, sind Tote, die im Grabe noch weiterleben. Und Jesus erzählt hier in dem Gleichnis von dem Spekulanten, aus dieser Gaunergeschichte hier, gibt großmütig gehandelt, sei nicht so kleinkariert. Wenn du jemand was Gutes tust, du musst sowieso das verlassen und du kannst nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und deshalb, was du schon transferiert hast vor der Zeit, dort ins Reich Gottes, das hast du dort angelegt. Matthäus 5, Vers 7, seid barmherzig und ihr werdet Barmherzigkeit erlangen. Ist so wichtig, dass du verstehst in dieser Zeit. Weißt du, dir wird alles genommen. Wir haben hier in unserer Gemeinde einen Bruder gehabt, ich habe euch das erzählt, wir haben renoviert und Gott hat zu ihm gesprochen, unterstützt ihn, Pastor Matutis, hilf ihm. Gehörte nicht zu unserer Gemeinde, aber kam in unseren Gottesdiensten von Zeit zu Zeit. Und der hörte das, den Ruf Gottes. Weißt du, man sollte dem Heiligen Geist gehorchen. Und auch wenn jetzt mit dem Geld, du weißt nicht, was passiert, bring es in Sicherheit. Und dieser liebe Bruder hat es gehabt, das Geld, hätte uns sehr viel geholfen und mir manche Schlaflosigkeit erspart. Und was macht er? Macht er nichts. Und dann 10, 14 Tage später kommt er und weint. Er sagt, Bruder, Matthäus, ich brauche ein Seelsorgegespräch. Ich habe ein Problem. Ich habe letzte Woche 7.000 Euro verloren. Meine Aktienkurse, meine Aktien, die ich angelegt hatte, die sind gefallen. Und meine Aktien sind durch das Spekulieren habe ich 7.000 Euro verloren. Und das hätten wir wunderbar gebraucht, die 7.000 Euro. Aber naja, das haben dann die Banker haben das kassiert. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Also sei barmherzig, schaffe Freunde. Mit diesem fremden Geld gehört ja sowieso nicht, steht dir eigentlich nicht zu. Wenn du Essen und Trinken hast, reicht dir es, was da drüber ist. Wenn du mehr hast als Essen und Trinken und Kleidung zum Anziehen, was du mehr hast, ist gestohlen sowieso. Ist ungerechtes Geld. Steht dir nicht zu, ist irgendjemand weggenommen worden, durch Spekulation, ist sowieso egal. Ein Rabbi, zu ihm kam mal ein Geizhals, zwischendurch eine kleine Geschichte, ein Geizhals und klagte seine Nöte, ach, die Leute sind so kleinkariert und. Dann hat der Rabbi gesagt, weißt du, rabbinischer Rat, schau zum Fenster raus und was siehst du da draußen? Dann sagt er, Bäume, Menschen, Straße und so weiter, sagt er, okay. Und dann dreh dich um und dann stand ein Spiegel davor und sagt, was siehst du da? Sagt er, ich sehe mich selbst und nur mich selbst. Dann sagt er, ist es nicht merkwürdig? Sobald nur ein bisschen Silber hinterm Glas kommt, sieht der Mensch nur sich selbst. Sobald ein bisschen Silber dahinter kommt, sieht er nicht mehr die Menschen und es ist das gleiche Glas, aber er sieht nur sich selbst. Das ist Egoismus. Bisschen Silber. Dieser knauserige Bauer, über Nacht wurde seine Seele gefordert, Lukas 12, 20. Wer bekommt deine Lebenskraft, dein Reichtum, dein Segen? Im Fokus der Ewigkeit bekommt das kalte Geld erst Bedeutung, wenn es im Himmel angelegt ist. Was konnte mit deinem Geld für die Ewigkeit getan werden? Einladungszettel. Du sagst, vielleicht hat sich niemand bekehrt. Aber du weißt es nicht, ob sich jemand bekehrt oder nicht bekehrt hat. Woher weißt du das, ob sich jemand bekehrt oder nicht bekehrt? Aber Gott allein weiß es. Und die Ewigkeit wird es zeigen, was dabei rausgekommen ist. Und bei Gott in der Bibel heißt, eure Arbeit ist nicht vergeblich. Wenn du vom Herzen gegeben hast, kommt diese Arbeit an bei Gott. Wenn du mit dem Herzen gegeben hast. Ich könnte Geschichten erzählen, aber die Zeit würde mir zu lang gehen. Ein Bibelhändler in Genf oder in der Schweiz, ein Bibelhändler, der fährt im Zug und dann kommt er und verkauft hier Bibel, Wort Gottes und so weiter, kauft ein Atheist und schaut an, sagt, was hast du? Bibel, den ganzen Koffer voll, ich kaufe den ganzen Koffer ab. Und kauft ihm den ganzen Koffer ab und was macht er? Hat er bezahlt und dreht das Fenster runter und schmeißt zum Fenster raus. Und dieser Bruder denkt, Mensch, guck mal, um Himmels Willen, teures Wort Gottes hat er zum Fenster rausgeworfen. Wie viele Seelen hätte es geholfen und wie viele Seelen wären gerettet worden, wenn ich das hier im Zug verkauft hätte? Und er kauft und schmeißt zum Fenster raus. War so traurig, hat sogar seinen Dienst quittiert deswegen. Und war so entmutigt und sagte, mein Gott, guck mal, ich habe dir gedient. Und das hat ihn so zerbrochen. Eines Abends hört er ein bekannter Evangelist, großer Evangelist, Alexander hieß er, spricht hier in unserer Stadt. Und er denkt, ich muss hingehen und mal horchen, was da passiert. Und da geht er hin. Und dann erzählt dieser junge Mann, dieser dynamische Prediger, der Mitbegründer von der Genfer Bibelgesellschaft geworden ist inzwischen und Bibelgesellschaft gegründet hat. Er sagt, ich möchte dem Mann danken. Ich wollte meinem Leben ein Ende machen. Mein Leben hat keinen Wert gehabt. Und ich bin rausgegangen in den Wald Und ich dachte, das Beste ist, du legst dich, wenn der Zug von dort nach dort kommt, legst dich auf die Schienen und bist überfahren, bist tot, bist erledigt. Dein Leben hat sowieso keinen Sinn und keinen Wert. Und ich, während ich so auf den Schienen lag und schon hörte den Zug kommen, sehe ich im Graben einen Koffer liegen. Und wenn du einen Koffer siehst, guckst, was da drin ist. Und die Neugierde hat ihn gepackt, geht von Bahndamm runter und dann findet er einen ganzen Koffer voll mit Bibeln, fängt an zu lesen und bekehrt sie, wird Kind Gottes und in Predigung. Aus Dankbarkeit für diese, dass Gott ihm nicht nur eine Bibel vor die Füße warf, sondern einen ganzen Koffer gleich, möchte aus Dank die Genfer Bibelgesellschaft gründen und hat auch gegründet oder mitgegründet und auch geleitet zeitweise. Aus Dank. Und der Bruder steht hinten und dann kommt er zu dem jungen Pastor, Prediger, und wo war das? Und exakt da, wo der zusammengebrochen ist, wo der Atheist die Bibel zum Fenster rauswarf. Weißt du, bei Gott geht alles Timing. Gott arbeitet exakt und Gott kommt nicht zu früh und nicht zu spät. Just in time. Just in time. Auch was diesen Crash betrifft, deshalb ist wichtig, dass du auf die Ewigkeit die Sachen anlegst. Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Der Crash muss kommen. Die Ungläubigen, die Gottlosen und Ungehorsamen müssen ihr Geld verlieren, damit die Menschen ernüchtert werden, sich auf andere Werte besinnen. Ist das wirklich alles? Der Götze Geld muss entlarvt und bloßgestellt werden. Aber weh denen, die sich auf falsche, dumme Prophetien verlassen haben, mit dem Trend der Zeit mitgegangen sind, alles mitgemacht haben, die werden auf der Straße sitzen und ihr Haus verpfänden. Und wir wissen vom Crash von 1929, dass Milliardäre ihren Frauen den Schmuck genommen haben, auf der Straße verkauft haben, damit sie sich was zu essen kaufen können. Oder Dach über dem Kopf. Jesus lehrt nicht Wiederherstellung im jüdischen Sinn. Wann wirst du das Reich Gottes herstellen? Ich muss auch für die Kinder Gottes hier was sagen und so weiter. Wann wirst du das Reich Israel herstellen? Er sagt, interessiert diese Wiederherstellung, die ganze Philosophie von der Wiederherstellung. Ihr kriegt euer Geld wieder und euer Reich wieder oder Jerusalem wieder, euer Tempel wieder oder euer Rabbis wieder. Nein, das ist nicht mehr zur Debatte, das steht nicht zur Diskussion. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und genau das ist, was Gott uns in dieser Zeit geben möchte. Wir sollen reich in Gott werden und nicht nur reich an Geld. Und unser Reichtum muss nicht Geld sein, sondern unser Reichtum muss Gott sein. Und wenn Gott unser Reichtum ist, haben wir auch das andere, was nötig ist. Ich sage den Gerechten nicht nach Brot bitten. Du brauchst eine andere Einstellung. Jesus hat uns einen Weg gezeigt, wie man in der Endzeit alles in den Griff bekommt. Deshalb hat er auch gesagt, betet, dass eure Flucht nicht geschehe, Lukas 16:10, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat und macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Er hat uns einen anderen Weg gewiesen, sammelt euch Schätze. Im Altertum gab es keine Banken, da hat man sein Geld entweder einem Vertrauten, einem Verwandten anvertraut oder vergraben. Es gibt zwei Möglichkeiten damals, es gab damals diese Banken in dieser Art und Weise, nicht zur Aufbewahrung oder man hat das Geld vergraben. Aber du sollst dein Geld Gott zur Aufbewahrung geben. Gott soll dein Geld aufbewahren. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zur Zeit der Not wiederfinden. Vielleicht wirst du eines Tages vielleicht auch heulen und sagen, warum gibt mir niemand, warum unterstützt mich niemand, warum fragt mich niemand, wie es mir geht und so weiter, warum muss ich hungern? Die Frage ist, hast du Hungrige gespeist? Hast du Nackte bekleidet? Hast du Flüchtlinge aufgenommen? Hast du Armen geholfen? Und wenn du denen geholfen hast, dann wirst du auch kriegen. Egoisten und Kapitalisten werden in der Endzeit sehr schlecht, denen wird es sehr schlecht gehen. Sie werden niemanden haben, der sie aufnimmt in ihre Hütten. Die ersten Christen haben sie verkauft und sie haben Jesus verstanden, die Botschaft Jesu verstanden. Und sie haben rechtzeitig gehandelt und ihr Geld rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Aber der andere, oder die es nicht getan haben, die mussten darben. In der Bibel heißt es, ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Ich sah den Gerechten. Lass dieses Wort gerecht zergehen. Behandle niemand ungerecht. Wenn du jemanden siehst, der ist in Not, frag nicht viel. Richte niemand ungerecht. Und sagte, also die verstehen nicht zu wirtschaften. Ich habe einmal diesen Blödsinn gemacht und ich tue das nie mehr wieder. Eine Schwester, die immer wieder kam und sagte, Bruder Matthäus, zur Mitte des Monats, Ende des Monats, Bruder Matthäus, könntest du beten? Ach, ich kann die Raten nicht bezahlen und ich kann das und das. Ich habe gebetet. Und weißt du, dann habe ich einfach in meiner Dummheit als junger Prediger gesagt, Mensch, die Schwester sollte nicht immer bei Otto und Quelle kaufen und Norm, wie die anderen, Neckermann. Die sollte also nicht immer auf Raten alles kaufen. Die sollte und so weiter. Und was passiert mir? Ich komme selber in so eine Klemme. dass die Bank mir sagt, sie sind kreditunwürdig, wir können ihnen kein Geld geben, wovon leben sie eigentlich und so weiter. Dass ich selbst in so eine Situation hineinkam und ich weiß, wie schwer und wie hart das dann nachher ist, selber das durchzumachen. Deshalb richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Und mit welchem Maß ihr messt, mit dem Maß werdet ihr auch gemessen werden. Das Wort Gottes bleibt Wort Gottes, kann niemand es verändern. Verhalte dich niemand ungerecht, ich sah den Gerechten. Also du musst ein Gerechter sein, wenn du gut behandelt werden möchtest in der Endzeit. Nur die Besten werden durchkommen. Die Bibel sagt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut es ihnen auch. Die Heiligsten, die also geben, gar nicht rechnen, gar nicht Zinsen nehmen, sondern Laien geben. Die Gerechtesten werden durchkommen. Der Crash kommt. Mit dem Geld wirst du nicht überleben. Mit dem Herzen wirst du nur überleben. Nur wenn es mit dem Herzen passiert. Das Desaster bahnt sich an. Alles, was du hast, wird dir und mir und uns allen genommen werden. Das wird alle betreffen. Aber weil du das Wort Gottes beherzigt und bewahrt hast, wirst du verschont und du wirst Kraft bekommen. Dinge plötzlich, ja plötzlich wirst du etwas entdecken, womit du was machen kannst, was kochen kannst und wie überleben kannst. Dir wird alles genommen, was du besitzt. Sogar hier wie beim Josef, das wird voll ausgebadet und ausgetreten, der Kapitalismus, Leibeigene, der Staat wird dich zwingen und der Staat hat die Macht dazu und es wird auch tun, wenn der Staat mal Kontrolle übernimmt, dann musst du wissen, es gibt keine Gnade, der Staat erhöht Steuern, der Staat kennt keine Barmherzigkeit, wenn der Staat was will, wird es gemacht. Und wir stehen mittendrin, diese Abwärtsspirale, wenn die Staaten einmal in Strudeln kommen und ich komme, die Reiche werden zerbrechen. Jesus hat die Reiche nicht angenommen und irgendjemand muss es annehmen. Der Teufel will es auch nicht behalten. Der will sie loswerden. Und das, was die Menschen anbeten, damit werden sie bestraft. Was die Menschen anbeten. Wenn sie Geld anbeten, werden sie vom Geld gestraft. Wenn sie Fliegen anbeten, so wie die Ägypter, sie wurden von Fliegen bestraft. Wenn sie Frösche anbeten, werden sie von Fröschen bestraft und gezüchtigt. Womit man anbetet. Und augenblicklich ist die Eurozone verschont, noch, weil Gott sie für was anderes aufgehoben hat. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott und Mammon dienen. Ihr könnt nicht Gott und Mammon anbeten. Wir müssen wählen und uns entscheiden, wem wir dienen wollen, Gott oder Mammon. Bei der Beschreibung von dem kommenden Crash habe ich nur mal die natürliche Entwicklung beschrieben. Die Naturkatastrophen, die dann kommen, die werden noch das vertiefen und verschlimmern. Da muss nur noch irgendwo ein Komet runterrasen. Die Klimakatastrophe tut schon das Übrige. Die Leute jammern jetzt schon. Da muss noch irgendwo etwas passieren, ein Erdbeben irgendwo und schon die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden, sagt uns die Bibel sowieso. Es wird zu den natürlichen Erschütterungen noch kosmische Erschütterungen geben, dazu kommen. Und was tun die Genossen dann? Bist du schon vorbereitet? Bist du dort? Ist dein Geld dort, wo es nicht erschüttert werden kann? Diese Frage stelle ich mal. Bist du in der Arche Gottes? Was es auch immer heißen mag, in Sicherheit. Gott hat einen Rettungsplan für seine Kinder, für sein Volk. Und das ist die Arche. Die sollte einmal das Leben von Noah retten. Und die Arche, die war noch 7 Tage offen. Und ich denke auch, diese Zeit, was noch da steht, diese paar Tage, Wochen, Monate, ich weiß nicht wie lang, ich glaube, dass es nicht allzu lange gehen wird, wo das alles so in Strudeln kommt, wo alles aus dem Gleichgewicht, aus der Balance gerät. Bist du in Sicherheit? Du kannst sagen, mir ist wohl in dem Herrn, ich bin geborgen. Egal was passiert, selbst wenn ich jetzt verhungern und die Bibel sagt, sie werden weder kaufen noch verkaufen. Es gibt nichts mehr. Es sei denn, sie haben das Mahlzeichen des Tieres und das will es ja auch nicht unbedingt haben. So, es geht in diese Richtung, dass die Banken alles auffressen werden und alles unter Kontrolle haben wird. Der Teufel ist der Dieb, der stiehlt. Die Zinsen und Steuern fressen meistens dein Vermögen auf. Was wie gewonnen, so zerronnen. Johannes 10, Vers 10 heißt es, er ist ein Dieb, der Teufel. Die meisten bestehlen Gott mit ihrem Zehnten. Ich will ganz kurz noch was über den Zehnten sagen. Der Teufel will, dass dein Geld von den Banken aufgefressen wird. Dein ganzes Vermögen, deine Steuer und so weiter, der Segen Gottes, der Schatz, der für den Himmel bestimmt ist. Manche Leute sagen, wenn ich so über den Zehnten spreche und ich spreche ganz frei über das Geld wie über Gott, beides gehört zusammen, beides ist unzertrennbar. Ihr könnt nicht Gott und so weiter, aber Gott sagt, bringt den Zehnten in mein Kornhaus und dann will ich euch zeigen, dann könnt ihr mich prüfen sogar, dann könnt ihr mich testen, Malachi 3, ob ich mich die Fenster des Himmels aufschließen könnte. Dann, nicht vorher, solange du nicht den Zehnten zahlst, es gibt so viele schlaue Leute, ja, wenn Gott mir das große Los schenkt, wenn ich mal im Lotto gewinne und dann werde ich das, dann zahle ich den Zehnten. Vergiss den Blödsinn, dann zahlst du erst recht keinen Zehnten, weil dann der Teufel schon dir das abgeholt hat. Jemand sagte mir, ich kann mir nicht leisten, den Zehnten zu geben, wir sind arme Leute oder ich bin ein armer Mensch. Ein anderer sagte, weißt du, ich musste erstmal meine Rechnungen bezahlen. Wenn ich dann meine Rechnungen bezahle, dann kann ich vielleicht von dem, was übrig bleibt, den Zehnten geben. Mach, was du willst. Jammere so viel du willst, aber jammere auch nicht, wenn es dir schlecht geht. Gott sagt, dann will ich dich versorgen. Wenn du treu bist, wird Gott auch treu sein. Sag nicht immer, ich werde alles dem Herrn geben und so weiter. Irgendwann, nein, heute ist die angenehme Zeit. Jetzt kannst du tun. Jetzt kannst du den Zehnten geben. Und ich habe auch gelernt in meinem Leben, wo ich nichts hatte, sogar im Minus hatte. Ich habe von meinem Minus Zehnten gegeben. Ich habe gesagt, ich gebe den Zehnten, egal ob ich jetzt Plus oder Minus bin gerade im Augenblick. Also ich gebe und ich lasse mich nicht stören und Gott hat, und ich rechne nicht. Ich bin so weit gekommen, dass ich weiß, was mein Zehnter ist, aber ich rechne den Zehnten nicht. Für mich ist der Zehnte nicht, ich möchte Gott mehr geben, als was ich kann. Und deshalb, ich bin großzügig Gott gegenüber. Und ich erwarte von meinem Gott im Himmel auch, dass er mir auch großzügig gegenüber ist. Ich brauche das jetzt nicht im Augenblick, aber wenn ich es mal brauche, dann rechne ich mit der Großzügigkeit des Herrn. Und ich bin großzügig und ich habe aufgehört zu rechnen. Ich weiß, was mein Zehnter ist berechenbar, ist es 10% von meinem Einkommen. Aber ich gebe Gott mehr, als was ich geben sollte. Und verzichte dann lieber auf irgendetwas, aber ich weiß, ich habe Gott gegeben. Und Gott hat mich durchgetragen. Und ich habe keinen Mangel gehabt bis jetzt. Und Gott hat mir immer geholfen, auf irgendeine mysteriöse Art und Weise. Er hat Möglichkeiten, du glaubst gar nicht, welche Möglichkeiten Gott hat. Und meistens hat er nicht Christen, sondern Gottlose. Ägypter hat er. Ägypter, die dort dann die goldenen und silbernen Gefäße dir ausliefern. Gott versorgt dann auf eine andere Art und Weise. Aber es ist so wichtig, am 10. da hat er zwar den meisten, da bestehlen die Menschen Gott und wundern sich, wenn es ihnen dreckig geht. Das Reich Gottes leidet Gewalt. Und das hat mit dem Zehnten was zu tun. Gewalt, ich muss mich zwingen. Und ich weiß als junger Pastor, ich muss mich zwingen. Ich habe damals nur 400 Mark bekommen und von diesen 400 Mark habe ich Zehnten noch gegeben. Verstehst du? Und dann kannst du ausrechnen, was mir noch übrig geblieben ist, um Miete zu bezahlen. Und die Preise waren natürlich auch ein bisschen anders, aber trotzdem. So. Und du musst anfangen, dich vom Gottesgeist leiten zu lassen, das tun, was in der Bibel drin steht. Das Geld, das du durch deinen Zehnten gewinnst und denkst, das habe ich gespart jetzt und so weiter, dann hast du Gott bestohlen. Was du denkst, du hast gespart. Du hast nichts gespart. Die Inflation frisst dir genau exakt deinen Zehnten auf. Dann kommen noch Unfälle dazu. Dann kommen die Medikamente, die du brauchst beim Herrn Doktor. Dann kommen die Reparaturen. Dann kommt noch der Crash dazu jetzt noch dazu. Und du wirst sehen, plötzlich ist nichts mehr da von dem. Und sogar du zahlst 10% mehr, als was du hättest zahlen sollen. Gott hat dir Pfunde anvertraut und mit denen solltest du wuchern. Alles, was du hast, hast du nicht für dich, hast du für andere. Das habe ich gelernt in meinem Leben. Ich habe nichts für mich, ich habe alles für andere. Ich diene für andere, lebe für andere und so weiter. Und Gott wird mich auch versorgen. Wenn du das nicht gebrauchst, was Gott dir gegeben hat für andere, kommt der Crash und wird dir alles holen. Das fliegt zum Fenster raus. Es verschleudert, vergeudet. Leb für andere. In Lukas 6, Vers 38, schenkt, dann wird euch Gott schenken. Ja, er beschenkt euch so überreich, dass ihr das gar nicht fassen könnt. Also ich muss euch sagen, ich diene Gott und ich gebe mehr als meinen Zehnten und ich rechne nicht mehr und ich will auch nicht mehr rechnen, ich möchte Gott mehr geben als möglich oder das Optimale und so weiter. Und ich versuche nicht nur Groschen dem Herrn Jesus zu geben, sondern auch Scheine und stilles Opfer, wo es nicht klappert. Manchmal gebe ich auch Münzen, aber niemand muss das nachmachen, aber du wirst gesegnet werden. Und ich fahre in Urlaub, dank der Gnade Gottes, für einen günstigen Flug, das nur 11 € kostet, verstehst du? Und dann finde ich Rabatte oder dann kaufe ich Sachen zum Spottpreis oder dann kann ich handeln und abhandeln und so weiter. Und dann finde ich Möglichkeiten, wie ich dann all das, was mir so teuer zu stehen kommen würde, günstig bekomme. So, schenkt und es wird euch geschenkt, ja sogar überaus reich beschenkt, dass ihr es gar nicht fassen könnt. Darum gebraucht anderen gegenüber ein reichliches Maß, ist eine moderne Übersetzung, darum gebraucht anderen gegenüber ein reichliches Maß, Gott wird euch dasselbe Maß verwenden. Verwende also anderen gegenüber ein reichliches Maß, der Crash kommt, du wirst nichts behalten. Du wirst nichts behalten. So, wir werden gesegnet für einen ganz bestimmten Zweck. Du hast Geld, das ist dir zur Handlung, zum Wucher anvertraut, diese Pfunde, gebrauch es. Wir werden befreit für einen ganz anderen Zweck. Du wirst befreit, damit du andere befreist. Du wirst geheilt, damit du andere heilst. Du wirst gesegnet, damit du andere segnest. Du wirst geisterfüllt, damit andere durch dich Geist erfüllt werden. Du wirst inspiriert, damit andere inspiriert werden. Du bist berufen worden zu einem ganz bestimmten Zweck. Lukas 18, Vers 29 und 30. Jesus sagt, ich versichere euch, jeder, und ich versichere euch, und das ist, wenn der Heiland sagt, beim Heiland Jesus ist nochmals, ich habe jetzt das nicht hier bei mir abgeschrieben, aber dann sagt er, wahrlich, wahrlich, oder Amen, Amen. Das heißt also, dass es wirklich war. So, ich versichere euch, dass jeder, der sein Haus, seine Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurückgelassen hat, weil Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, und wir sind in einer Zeit, wo Gott seine Herrschaft aufrichtet, Götze Mammon dankt ab. Götze Mammon ist beim Absteigen und beim Zerfallen, Zerbröckeln. Und es bröckelt, die Fassade bröckelt schon von den Banken, die Fassaden bröckeln. Weil Gott seine Herrschaft aufrichtet, der kommt, der bekommt, wer das alles aufgibt, der bekommt das alles schon zu dieser Weltzeit vielfach zurück. Und in der kommenden Welt wird er das ewige Leben erhalten. Nur Gott gibt uns einen bleibenden Segen, einen bleibenden Gewinn. Nur Gott kann uns reich beschenken. Der Gehorsame wird von dem Segen Gottes übernommen, wenn ich so 5. Mose 28 lese, du wirst vom Segen übernommen, du wirst nicht von den Banken übernommen, du wirst nicht von den Mafiosis übernommen, irgendwo in Australien oder in Hinterdupfing, verstehst du, wo die Banken, keiner weiß mehr, wir haben was gehört heutzutage, hier bei uns im Westen, alles ist so übernommen, feindliche Übernahme, das ist also, du sollst vom Segen Gottes übernommen werden, nicht vom Fresser und nicht von der Inflation und nicht von der Pleite, sondern von den Segnungen Gottes, 5. Mose 28, 2. All diese Segnungen werden über euch kommen und euch übernehmen. Es ist so wichtig, dass du diese Vernetzung mit Gott hast, so verquickt mit, verbunden bist mit Gott, dass Gott dein Buchhalter ist. Und weißt du, und Gott sieht, ah, der hat 5 Cent reingeschmissen. Und du wunderst dich manchmal, warum segnet mich Gott nicht? Warum redet Gott nicht zu mir? Warum salbt er mich nicht? Warum befreit er mich nicht? Ich erzähle eine kleine Geschichte zur Aufheiterung. Nein, es ist irgendwo, kann hier sein, kann in Schottland sein, kann im Schwabenland sein, kann es irgendwo passieren, aber es ist in Süddeutschland irgendwo passiert. Da ist eine Oma, geht mit ihrer Enkelin zum Gottesdienst und nach dem Gottesdienst schimpft die Oma, oh, heute war die Kirche nicht heiß, nicht warm genug, der Pfarrer, wie der gepredigt hat, die Orgel, die hat gepiepst und jammert und so weiter. Und Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Und dann sagt Omi, sagt das kleine Mädchen, Omi, für 5 Pfennig kannst du nicht mehr kriegen. Für 5 Cent, und du wunderst dich, für 5 Cent, verstehst du, und dann willst du Gott abspeisen. Kannst nicht mehr kriegen. Deshalb ist die Frage, gebe ich wirklich alles? Alles will ich Jesus weihen? Steht alles zur Verfügung? Nur Gott kann dir bleibenden Segen geben. Ich versichere euch, jeder wird es wiederbekommen, und zwar vielfach. Nicht wie viel, vielfach. Und zwar immer dann, wenn du es brauchst, nicht wenn du es nicht brauchst. Und ich bin auch gar nicht böse auf den lieben Gott, wenn ich nicht kriege, das, wenn ich es jetzt gern möchte, ich gebe es und denke schon wieder, wie bei einem Automaten steckt was rein und kommt unten was raus. Das passiert bei mir nicht, aber ich weiß ganz genau, in der Zeit, wenn ich es brauche, dann ist es da. Und wenn ich es nicht brauche, dann kriegen meine Enkelkinder oder meine Urenkel oder wer es auch immer. Aber auf jeden Fall, es wird kommen. Gott lässt sich nicht lumpen. Er führt Buch über jeden Cent, über jeden Pfennig, über jeden Groschen, was du dem Herrn gibst. Und deshalb sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Und der Götze Mammon zerbricht. Und du wirst in diesen Tagen noch schrecklichere Nachrichten hören. Du musst nur Radio einschalten oder Zeitung lesen oder Fernsehnachrichten, egal was es ist. Du wirst Nachrichten hören, die werden sich überschlagen. Aber wenn du in Gott gegründet bist und du sagst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und da wird eine Hiobsbotschaft nach der anderen kommen. Und es wird noch schlimmer. Der Hiob hat schreckliche Dinge erlebt. Aber er hat sich auf Gott besonnen. Und er hat sich nicht vertraut auf diese Dinge dieser Welt. Er hat alles Gott anheimgestellt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und so weiter. Und er hat sich gelöst von seiner Furcht. Von seiner Furcht, was passiert, wenn? Und so weiter. Löse dich von der Furcht. Crash kommt, du bist in der Hand Gottes. Und solange du in der Hand Gottes bist und du dem Herrn mit einem ehrlichen, aufrichtigen Herzen dienst, nicht einer Organisation, deshalb wir sind hier eine Freikirche und wir dienen keiner Organisation, wir dienen dem Herrn Jesus Christus und möchten dem Herrn Jesus Christus allein dienen. Und wir gehören mit dem Herzen zum Himmel und nicht mit Mitgliedskarte oder sonst etwas. Das Herz ist ausschlaggebend. Und wo dein Herz ist, wird auch dein Schatz sein. Und mein Herz ist im Himmel. Ich freue mich. Deshalb hat mir so beim Don Piper so schön gefallen, wir sehen uns in der Himmelsstraße oder Himmelsgasse oder Himmelsallee. Oder, also gefragt, was soll man in Deutschland sagen? Gasse, Straße oder Allee? Allee wollte ich nicht nehmen, aber Straße oder Weg. Und dann haben wir einen Weg genommen oder Straße. Aber weißt du, wir werden uns im Himmel wiedersehen und da werden wir Leute begrüßen, die durch uns gesegnet worden sind, die durch uns ermutigt worden sind, die durch uns zum Glauben gekommen sind. Wie viele Menschen sind schon durch so Traktätle, ich sage jetzt mal Traktätle, weil es so etwas Unscheinbares ist, zum Glauben gekommen. Oder durch Rundbriefe, die wir verschickt haben, oder durch irgendwelche Aktionen. Es gibt so viel, was du tun kannst im Reich Gottes. Verausgabe dich fürs Reich Gottes. Und wenn du, vielleicht solltest du selber deine Anzeige in der Zeitung, ich glaube an Jesus, Johannes Matutis. Stell dir mal vor, das wäre ein Zeugnis. Finanzier doch selbst deine Anzeige und lade ihn hier in Gottesdienste ein. Du solltest selber etwas tun, deine Nummer, du wirst sehen, wie das funktioniert und du wirst gesegnet sein. Tu etwas. Kauf jemand ein Buch. Vielleicht hast du selber kein Geld, aber du tust etwas für jemand anders. Ermutige andere, diene andere, sammel die Schätze, die im Himmel sind. Der Crash kommt, alles bricht zusammen, wie ein Kartenhaus. Das ist alles dieses alttestamentliche, Josef, seine Geschichte, Leibeigene, die Menschen werden leibeigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder bist du Gottes Eigentum oder Leibeigener des Pharao, der Welt, der Banken. Du hast zwei Möglichkeiten, Leibeigener Gottes. Du kannst nur einem mit deinem Leib gehören, entweder Gott oder dieser Welt, der Mammon oder Gott. Wessen Leibeigener bist du? Paulus sagt, ich bin ein Eigentum Jesu Christi. Und wenn ich ein Eigentum des Herrn Jesus Christus bin, dann gehört alles, was ich habe, dem Herrn Jesus Christus. Alles, was ich habe, was meinen Namen trägt, was ich unterschrieben habe, wohinter ich stehe. Und deshalb wird auch der Teufel sich nicht trauen, das anzugreifen, was den Kindern Gottes gehört. Im Gegenteil, die Welt wird noch sorgen müssen, dass die Kinder Gottes noch was kriegen. Die Welt wird sorgen. Lass es. Es wird kommen. Nächstes Mal mehr. Du bist in Gottes Hand. Du bist gut versorgt. Du wirst gut durchgetragen. Morgen, Abend und Sonntag früh. Du wirst noch motivierende Predigten bekommen. Musst kommen. Musst da sein. Sonst verpasst du etwas. Und du weißt gar nicht, was auf dich wartet. Was auf dich zukommt, wenn du nicht da bist. Also ich bitte dich, komm. Bring die Zeit. Und ich sage noch etwas. Geschwister, für manche ist es sehr schwer, hierher zu kommen. Und manche können nicht hierher kommen regelmäßig. Vielleicht gehst du her und bezahlst jemand sein Ticket, sodass er in den Gottesdienst kommen kann. Wäre es auch eine Möglichkeit. Damit er, weißt du, du könntest jemand ermutigen, Hartz-IV-Leute, die nicht dieses Dings geben. Wir sollen alles gemeinsam tragen, gemeinsam halten, gemeinsam haben. Wir sollten füreinander einstehen und wir sollen uns gegenseitig ermutigen und einander dienen. Der kann nicht kommen, aber ich helfe dir. Hier kriegst du 20 Euro, dass du regelmäßig in den Gottesdienst kommst. Und dass du nicht zu Hause bleibst, das wäre Sünde. Wir sind in so ernster Zeit und wir müssen vorbereitet sein. Und wenn wir nicht vorbereitet sind, verpassen wir den Zug. Ich möchte euch Mut machen. Liebe macht erfinderisch. Fang an, deine Geschwister zu lieben. Fang an, die Menschen draußen zu lieben. Weißt du, wir lieben Hunde und Katzen viel mehr als Menschen. Und wir sollten anfangen, Menschen zu lieben. Und nicht die Bäume und die Natur und nicht die Hunde und Katzen. In aller Natur ist schön und gut und so weiter. Aber die Natur überlebt selbst. Da brauchst du für die Natur nicht sorgen. So, aber Menschen. Es geht um Seelen. Und eine Seele ist bei Gott mehr wert wie alles Gold und Silber dieser Welt zusammen. Eine Seele. Und als die ganzen Schätze dieser Welt, als die ganzen Bankhäuser zusammen besitzen, eine Seele, wenn du eine Seele in den Himmel gebracht hast und pick dir mal eine Seele aus, so in deiner Verwandtschaft, deinem Freundeskreis und sag, die möchte ich oder den möchte ich im Himmel sehen. Und ich bezahle alles und ich möchte diese Person ins Reich Gottes bringen. Egal, koste was es wolle, für mein ganzes Haus und mein ganzes Vermögen, ich verpfände mich für diese eine Seele. Und wer weiß, wenn du eine Seele so investierst, so einen jungen Mann, junge Frau, stell dir mal vor, Saul von Tarsus, der Mann, der Saul von Tarsus zum Herrn Jesus geführt hat, der hat ganz Europa zum Herrn geführt, der hat ganz Afrika zum Herrn geführt, ganz Südamerika zum Herrn geführt, durch eine Seele Du kannst nicht aufs Missionsfeld gehen, weil du schon alt bist und nicht mehr lernfähig bist und nicht flexibel bist und was alles ist, aber du kannst irgendjemand was investieren und du kannst jemanden schicken und sagen, geh du für mich und mach die Arbeit, die ich gerne tun wollte. Und du wirst sehen, die arbeiten für dich und du kriegst den Lohn, weil du ihm die Starthilfe gegeben hast, ihn auf die Bahn gebracht hast, so wie dieser Bibelkolporteur die Bibel gegeben hat. Und zwar auch, wenn dir das Leib und Leben kostet. Du hast gedient für eine Seele. Lass uns aufstehen und lass uns Gott bitten, dass er uns Augen öffnet in dieser kritischen Zeit. Die Bibel sagt, kauft Augensalbe. Es ist teure Zeit, es ist Endzeit, es geht drunter und drüber. Und wer gerettet werden will, der soll jetzt sich retten lassen. Wer jetzt Schätze sammeln möchte im Himmel, der soll jetzt Schätze sammeln, nicht warten später. Weißt du, das teufelsliebste Möbelstück ist die lange Bank. Immer alles später, andermal, nächstes Mal, wenn ich älter bin, wenn ich mehr Geld habe, wenn ich das verkauft habe und so weiter. Du kannst es wahrscheinlich gar nicht verkaufen, weil du jetzt noch nicht das Erste getan hast. Wenn du das eine getan hast, wird Gott dir helfen, das andere auch zu tun. So, lass dich von Gott zeigen und ob du Geld abheben willst oder nicht. Diese Tage haben wir gehabt. War es nicht bei euch war es und so weiter. Da wollten sie Geld abheben und ich höre in den Nachrichten noch und ich rede noch. Ich höre in den Nachrichten, also die Bankautomaten sind alle dicht. In Deutschland kannst du nirgendwo Geld abheben. Weißt du, verrückt. Und tatsächlich, jemand wollte Geld abheben von uns hier. Und ich sagte gerade jetzt, die Bankautomaten sind dicht, die geben kein Geld ab und so weiter. Weißt du, das wird plötzlich so passieren, dass du willst Geld abheben und du kannst nicht mehr abheben. Jetzt kannst du noch. Das war jetzt, was war gestern? Gestern waren die Bankautomaten dicht. Und zwar in ganz Deutschland. Weißt du, Stromausfall, aber ich habe Strom gehabt. Also das sind ganz andere Ströme, die ausgefallen sind. Weißt du, diese Geldströme sind nicht mehr geflossen, die wurden zurückgehalten. Und so plötzlich wird es passieren, da stehen wir vor verschlossenen Toren und kannst nicht abheben. Also es ist eine ernste Zeit, es ist keine Spielerei und es ist keine leichte Sache, was ich euch hier sage. Ich habe das vom Herrn und ich habe das vor Monaten bekommen, das Thema. Also das Thema ist nicht ein Thema, das man zeitgemäß sein sollte. Nein, das ist ein aktuelles Thema fürs Volk Gottes. Wer hört, der hört's. Und wer Ohren hat, steht in der Bibel manchmal, so hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt, nicht der Welt, der Gemeinde. Also wir als Gemeinde bekommen von Gott eine Anweisung, was wir zu tun und zu lassen haben. Vater, ich danke dir für dein Wort und für den Heiligen Geist, auch hier in unserer Gemeinde, Herr, und du bereitest unsere Herzen auf diese ernste Zeit zu. Herr Jesus, wir möchten Wurzeln in Christus schlagen, tief in Christus verwurzelt sein, wie ein Palmbaum gepflanzt am Wasser, an der Quelle, am Grundwasser, und wir möchten tiefe Wurzeln in Christus haben. Und wenn wir in Christus sind, kann uns die Dürre, die über diese Erde geht, nicht erschüttern. Die Welt wird erschüttert werden, aber die, die dir vertrauen, die werden bleiben und die werden grünen wie ein Palmbaum und sie werden Frucht tragen zu ihrer Zeit und ihre Blätter werden nicht verwelken. Vater, ich möchte in dir bleiben. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, ich will in dir bleiben. In dir gegründet sein. Dein Eigentum sein. Und alles, was mir gehört, soll dir gehören. Und ich möchte Herr treu sein in der Bestimmung meines Lebens. Und was du mir sagst, Herr, das will ich tun. Amen. Und